Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir heute nicht wie gewohnt der großartige, fantastische, eloquente und äußerst attraktive Daniel, sondern ein junger Herr, der all diesen Attributen in nichts nachsteht, unser Sauerland-Korrespondent Steffen. Wie geht's dir?
Ja, guten Abend. Bin ich ja direkt ein bisschen verlegen. Ja, ist auch glatt gelogen. Daniel ist in allen Bereichen mir Lichtjahre voraus. Außer in einem, denn das, was ihn gerade beschäftigt, habe ich schon hinter mir. Und deswegen ist ja der Grund, weshalb ich heute Abend hier bin.
Genau. Steffen hat es etwas kryptisch verpackt. Daniel ist aktuell jobtechnisch etwas eingespannt. Und deswegen die nächsten zwei Wochen nicht verfügbar. Da wird er heute vom großartigen Steffen vertreten und beim nächsten Mal dann von Laura, unserer ehemaligen Mitbewohnerin, die ja auch schon zweimal zu Gast war, Daniel auch schon einmal vertreten durfte. Morgen Abend allerdings, da wird er dann doch nochmal live auf der Bühne stehen im Heimhoftheater in Burbach. Da machen wir einen Live-Podcast. Entschuldige bitte, dass meine Stimme so ein bisschen brüchig ist. Ich war tatsächlich ein bisschen krank die Tage, so Mittwoch, Donnerstag. Und ich habe das hier alles schon quasi davonfließen sehen, irgendwie diese Aufnahmen und auch diesen Live-Auftritt, weil ich dachte, ich kann das nicht, ich werde nicht fit, ich kann das nicht bewerkstelligen. Aber irgendwie habe ich es geschafft, meine Abwehrkräfte sind geil, aber so beim Sprechen merke ich manchmal noch so ein Kratzen im Hals. Also wenn du merkst, dass meine Stimme so ein bisschen bricht, dann ja, das ist das.
Ja, aber du hast ja deine Vorbereitung schon abgeschlossen und dich mit einem benetzenden Getränk versorgt.
Genau, ein wunderschönes argentinisches Bier, ein Quilmes, das allerdings keinen Aufschluss darüber gibt, wo wir heute hinreisen.
Ich habe ein bekanntes polnisches Bier, dessen Dosendesign große Ähnlichkeit mit den Heimtrikots vom VfB Stuttgart hat.
Okay.
Ist mir ebenso beim Betrachten der Dose aufgefallen. Ja, ganz kurz nochmal zu Daniel. Ich habe eine Idee davon, was ihn gerade so einspannt. Und ich arbeite ja auch in so einem Beruf, in dem der Volksmund behauptet, dass man alle Nase lang wochenlang frei hat. Und da gibt es so kurz bevor man in den Beruf einsteigt, eine Abschlussprüfung. Und das ist der berühmte Flaschenhals, da müssen alle durch. Und Daniel, ich versuche dich würdig zu vertreten. Ich habe die Tage schon zu Fabian gesagt, ich fühle mich wie so ein hinterklassiger Einwechselspieler, der eigentlich nie eine Chance hat, auf dem Platz zu stehen. Und trotzdem versuche ich heute, das Tor zu machen und dich würdig zu vertreten. Aber am allerwichtigsten ist, dass du deine Prüfung da rockst. Und ich mache mir eigentlich auch überhaupt keine Sorgen, weil du bist ein, wie Fabian dich schon angekündigt hat, nicht nur hochgradig attraktiv aussehender, sondern auch sehr eloquenter junger Mann.
Ja, dann um deine Analogie quasi zu veredeln, die du gerade gebracht hast, mit so einem leichten Bezug zu unserem Lieblingsverein für all die Werder-Fans da draußen. Steffen ist quasi sowas wie der Josef Akpala des Podcast-Games.
Du hast, als wir geschrieben haben, die Legende Sören Seidel ausgepackt und hast vielleicht darauf spekuliert, dass mir der Name nichts mehr sagt. Aber weit gefehlt, mein Lieber. An Sören Seidel kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja, ich leider auch. Aber gut, das sind diese grauen Zeiten als Werder-Fan, wo man sich an jede Hoffnung geklammert hat und selbst Sören Seidel in einem irgendwie sowas wie Hoffnung ausgelöst hat. Egal.
Ja.
Lange ist es her, dunkel. Ich war jung und naiv und naja. Aber auch unterklassiger Fußball, schlechter Fußball, das ist alles nicht das Thema heute. Auch nicht schlechte Abschlussprüfungen oder gemeine Abschlussprüfungen in Berufen, die zu Unrecht das Stigma besitzen, zu viel Freizeit mit sich zu bringen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch so eine Sache, wie man es auslegt. Also ich habe Lehrer erlebt in meiner eigenen Schulzeit, die unglaublich engagiert waren, die auch super viel so projektmäßig vorangetrieben haben oder was weiß ich was, AG-mäßig, ne? Und die vielleicht auch Fächer unterrichtet haben, wo du auch immer auf dem Laufenden bleiben musst, also wo es immer wieder neue Entwicklungen gibt und die sehr, sehr aktiv waren und die mit Sicherheit alles andere als einen Halbtagsjob hatten, also die wirklich viel, viel, viel gearbeitet haben, ne? Aber man hatte halt auch so die klassische nur Kunstlehrerin an der Schule, die dann nicht den Eindruck gemacht hat, als ob sie an Überarbeitung sterben würde, also jetzt so.
Ja, ja, das ist ja auch so, ich meine, ganz ehrlich, über Lehrer wird sich ja gerne der Mund zerrissen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass du in jedem Beruf Leute findest, die Bock haben, die engagiert sind, die eine intrinsische Motivation bringen und dann hast du die da einfach nur hingehen und ihren Job machen. So, ne? Aber ja. Zum Thema beim Schule meint halt jeder, was zu sagen zu können. Ja, so ist es halt.
Ja, einfach aufgrund der Arbeitszeiten hat es halt dieses Halbtags-Job-Feeling, ne? Aber wie du schon sagst, man kann das entweder mit Sinn und mit Arbeit füllen oder man kann halt den Lauen machen, ne? Ich habe mal eine Zeit lang ja in der deutschen Behörde gearbeitet und das war auch ganz, ganz grauenhaft, was manche Leute sich da für eine ruhige Kugel geschoben haben. Und dann fragt man sich auch nicht mehr, warum da teilweise manche Leute sehr, sehr lange auf irgendwelche Leistungen warten. Also ich sage jetzt nicht, wo es war, Jobcenter. Ja, keine Ahnung, da waren die arbeitsscheuen Menschen nicht oft die Kunden, sondern oft die Mitarbeiter, egal, so.
Ja, ich habe da immer das Gefühl, also, dass das so Behörden sind, die einfach gänzlich unterbesetzt sind. Also, da sind zu wenig Menschen für so viel Arbeit. Aber wenn sich das halt noch paart mit einer gewissen Laissez-faire-Haltung der Arbeit gegenüber, dann ja, kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Aber egal. Darum soll es heute gar nicht so vordergründig gehen. Es sei denn, du bringst jetzt was aus dem Jobcenter-Kosmos mit.
Ich habe viele lustige Geschichten erlebt da sicherlich in meiner kurzen Zeit, aber die fallen leider alle unter dieses hässliche Wort Schweigepflicht, deswegen kann ich da nicht drüber sprechen.
Yes.
Aber es gibt Dinge, über die ich sprechen kann hier in diesem Podcast und unter anderem gehört da True Crime zu. Und ja, heute haben wir wieder so eine Geschichte, die unter die Rubrik Cold Case fällt und vielleicht auch so ein bisschen unter die Rubrik, ist es überhaupt ein Kriminalfall oder nicht? Denn da ranken sich diverse Theorien drum. Aber ich dachte, wenn du zu Gast bist, dann möchte ich keinen stumpf abgeschlossenen Fall präsentieren, sondern dann möchte ich was haben, wo auch ein bisschen Spekulation mit drin ist.
Und ja, cool.
Weil ich weiß, dass du auch ein großer Musikfreund bist, wollte ich was aus der Musikecke machen. Mhm. Kennst du die Band Manic Street Preachers?
Die kenne ich. Die kenne ich sogar, das ist, ach man, hattet ihr in den letzten Folgen irgendwann mal diesen, ich weiß gar nicht, ob das, habt ihr mal darüber gesprochen, dass es so manchmal diese Momente gibt, da hat man ganz lange an etwas nicht gedacht und dann erwähnt das jemand und kurz danach trifft man denjenigen, war das, ich weiß gar nicht.
Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen tatsächlich, ja.
So, genau, ich habe mich gerade schon, gut, wir wissen, was wir meinen und das ist wirklich witzig, weil ich habe vor ein paar Tagen noch an die Manic Street Preachers gedacht, weil Oasis, eine meiner absoluten Heldenbands, haben ja eine Reunion angekündigt. Genau. Und dann musste ich, warum auch immer, an die Manic Street Preachers denken. Und dann ist mir eingefallen, dass ich auf der Abschlussfahrt der Realschule 1999 mir in irgendeinem CD-Laden in London das damals aktuelle Album der Manic Street Preachers gekauft habe. Ja, okay.
Interessant, ja, guck mal. Das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Du hast wahrscheinlich lange nicht an diese Band gedacht und jetzt hast du sie auf dem Schirm und jetzt sprechen wir darüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die fast gar nicht. Also mir war der Name damals ein Begriff, als die Band so ihre Hochphase hatte. Hm. Und dann ist dieser Fall mir von so ein paar Zuhörerinnen und Zuhörern vorgeschlagen worden. Und im Zuge dessen, in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich dann einfach, um auch zu wissen, worüber wir reden, mal so ein paar Lieder gehört und es als relativ furchtbar empfunden.
Ja, ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass du ein großer Manic Street Preachers-Fan bist.
Ja, aber gut, das heißt ja nicht, dass die Geschichte nicht erzählenswert ist.
Nee, das stimmt. Du bist aber auch kein
Oasis. Ich weiß nicht, wie gut du dich... Oasis hat ein paar ganz geile Lieder, muss ich sagen. Also Wonderwall ist zwar natürlich total totgelaufen, aber es ist schon auch ein Lied, was ich geil finde, muss ich sagen. Ich liebe auch, warum auch immer, Morning Glory. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich ganz geil und ich muss sagen, ich fand immer die Gallagher-Brüder, immer wenn ich die irgendwo gesehen habe, Interviews gebend oder so, ich fand die immer geil. Also ich habe immer gedacht so, ich habe Bock, mit denen ein Bier zu trinken und mich dann prügeln zu gehen. So, das war immer so, also die strahlen das aus.
Dieses, passiert wäre, ja.
Genau, und die strahlen das so aus, dieses Englischsein, ne? So dieses ja. Rohe, diese... Und die finden Helene Fischer scheiße, die wurden mal drauf angesprochen auf irgendwie, was so die deutschen Charts dominiert und haben dann irgendwie atemlos vorgespielt bekommen und waren total entgeistert und das hat die so sympathisch gemacht.
Gut. Ich glaube, das hätten viele Menschen ähnlich beantwortet.
Ja, also, keine Ahnung, ich finde es wirklich krass, dass man damit so viele Menschen erreicht. Das ist für mich so ein seelenloses Perfektionsprodukt, aber es ist schon krass. Es ist halt das, was es tun soll, tut es halt in Perfektion und es funktioniert sehr, sehr gut.
Redest du jetzt von Oasis oder von Helene Fischer?
Ich rede von Helene Fischer, ja. Tatsächlich.
Ja, aber zur Errettung von Helene Fischer muss ich sagen, meine Tochter hatte mal so eine kurze Phase, wo sie Helene Fischer ganz geil fand. Und dann kam abends am Fernsehen irgendwie auf, keine Ahnung, ARD, ZDF oder so, kam, glaube ich, so die Helene Fischer Show oder so. Und das haben wir dann halt laufen lassen. Und also musikalisch natürlich, klar, überhaupt nicht mein Ding. Aber die Show, die abgerissen hat, das war schon geil. Also das ist... Also ich glaube, so rein vom Unterhaltungsfaktor her, von dem, was sie auf der Bühne bietet, was sie für eine Show abliefert, da kann man die Musik noch so scheiße finden. Also grundsätzlich habe ich vor sowas erstmal Respekt.
Ja, das ist natürlich alles hoch perfektionistisch inszeniert. Ne? Das ist ein Erlebnis. Das ist kein Konzert in dem Sinne. Ja. Das ist ein Erlebnis, ein Gesamtpaket, was da verkauft wird. Und Helene Fischer selber ist halt auch Profi durch und durch. Ne? Also wie gesagt, das Produkt an sich ist absolute Perfektion. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Es ist halt einfach nicht mein Produkt. Es ist mir auch einfach zu glatt und auch zu perfekt. Ich bin ja auch jemand, der es eigentlich ganz geil findet, wenn gerade auch Musik, weil Musik soll für mich irgendeine Emotion vermitteln. Und ich mag es, wenn das so ein bisschen eckig und kantig und eben nicht total perfekt und poliert rüberkommt. Aber das ist halt Geschmackssache, ne? Und wie gesagt, sie ist halt Perfektion, so als Produkt. Aber ja, wir wollen auch nicht über Helene Fischer sprechen, wir sprechen über die Manic Street Preachers, beziehungsweise über eines ihrer Mitglieder, Richie James Edwards. Ich weiß nicht, ob du dich so in der Bandgeschichte so ein bisschen auskennst oder ob das für dich irgendwie alles...
Nee, tue ich
also
nicht.
Nee. Also du weißt auch nicht so, was da so passiert ist, nicht, dass du jetzt irgendwie direkt weißt, okay, das und das ist passiert und ich erzähle dir jetzt hier nichts Neues mehr.
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich kann mich wirklich nur daran erinnern, dass ich diese CD da in London gekauft habe. Ich meine, es war sogar Virgin Megastore. Und
Richard
ich weiß,
Branson. Richard Branson, ja, einer der witzigsten Milliardäre der Welt. Das ist doch dieser Virgin-Gründer. Egal.
Ja, nee, dingelt bei mir gar nichts. Aber ich habe auch eher so ein Spatzenhirn und kein Elefantenhirn. Aber ich weiß, dass ich danach im Hyde Park gesessen habe und diese CD in meinem Rucksack hatte und dachte, scheiße, ich kann die jetzt nicht mal hören. Die war auch absurd teuer irgendwie. Also ich weiß noch, dass ich in diesen Laden reingegangen bin und der ist natürlich unfassbar groß gewesen. Und irgendwie dachte so, da steht ein Preis dran, der mir nicht gefällt. So, aber ich wollte halt unbedingt diese CD kaufen in London. Und also ich kann mich an das Cover erinnern, ich kann mich an ein paar Lieder erinnern, aber alles andere... Keine Ahnung.
Ja, aber das ist auch so ein Erlebnis, das ist auch geil. Das hatte ich in Wien auch mal mit einer CD, die ich mir da unbedingt kaufen musste, weil die super schwer zu bekommen war. Und ich habe sie gesehen, ich musste sie haben. Und dann diese Realisation, okay, ich kann die erst wieder in, weiß ich nicht, 3-4 Tagen hören, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich kein Discman dabei habe. Aber egal, ja. Vorfreude ist die schönste Freude. Wir begeben uns in den Februar 1995. Das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit für die Band Manic Street Preachers. Die sind gerade in den im UK, also in dem gesamten britischen Bereich, sehr am Durchstarten, sehr etabliert. Und langsam wird man auch in den Vereinigten Staaten auf sie aufmerksam. Und in diesem Februar 1995 soll Richie Edwards, der Gitarrist der Manic Street Preachers, gemeinsam mit einem Bandkollegen in die USA fliegen für so eine Promotour. Man will da ja so diverse Talkshows, Frühstücksfernsehen und so abklappern und eben Welle machen für die Band, dass... Dieses Momentum, was da so langsam entsteht, einfach größer wird und die sich natürlich neue Märkte eröffnen können. Doch als der Bandkollege in den frühen Morgenstunden des geplanten Abreisetags an das Hotelzimmer von Richie Edwards klopft, da gibt es keine Antwort. Richie Edwards ist verschwunden und um dieses Verschwinden ranken sich bis heute eben diverse Gerüchte und Theorien.
Ich nehme an, der ist nur noch dauerhaft weg.
Der ist dauerhaft weg, ja. Ich glaube, um diesen Fall vernünftig besprechen zu können und um auch die Theorien zu verstehen, muss man diese Person Richie Edwards erstmal so ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben da einen jungen Mann vor uns, der 1967 in Wales geboren wurde und so total bürgerlich aufgewachsen ist. Er hat eine kleine Schwester und die verstehen sich gut mit ihren Eltern, die führen so das typisch bürgerliche Leben. Die haben einen Familienhund, zu dem er ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis hat, aber er ist... ansonsten eher introvertiert. Also ist jetzt niemand, der viele Freunde hat. Er ist, wie gesagt, sehr, sehr tierlieb, hat diesen Hund sehr, sehr gerne, verbringt Zeit mit seiner Familie, aber ist ansonsten eher so ein bisschen Einzelgänger. Er wird von allen Leuten, die ihn auch schon als Kind oder Jugendlichen kannten, als außergewöhnlich intelligent und talentiert in verschiedenen Bereichen beschrieben. Sei es jetzt kreative Bereiche, musische Bereiche, aber auch akademische Bereiche. Aber alle heben auch hervor, dass er ebenfalls auch schon als Kind und Jugendlicher so eine sehr starke Melancholie ausgestrahlt hat und eben sehr zurückgezogen war, nicht den Kontakt zu Klassenkameraden gesucht hat, nicht irgendwie das gemeinsame Spiel auf dem Schulhof gesucht hat, sondern so ein Einzelgänger. War immer so ein etwas trauriger Junge, von dem man zwar die Ahnung hatte, dass da sehr viel drinsteckt, so an Intellekt und an Kreativität, aber der immer so eine gewisse Zurückgezogenheit und Trauer ausgestrahlt hat. Nach seinem Schulabschluss zieht er von Blackwood, dem Ort, wo er aufgewachsen ist und zur Schule gegangen ist, nach Swansea, wo er 3 Jahre lang Politik und Geschichte studiert, mit dem Hintergrund Lehrer werden zu wollen. Also eine Verbindung zu Daniel und dir quasi. Aber in dieser Zeit dann immer mehr durch seine Melancholie, die sich in eine handfeste Depression ausweitet, immer wieder gebremst wird in seinem Vorhaben. Also er hätte zweifellos das Zeug gehabt, dieses Studium zu absolvieren, aber stand sich da quasi selbst im Wege oder beziehungsweise seine psychische Problematik stand ihm da im Wege, einen vernünftigen Abschluss zu erlangen.
Das war dann irgendwann Ende der 80er Jahre, so grob überschlagen.
Ja, genau.
Boah, ich habe jetzt keine Vorstellung von Swansea Ende der 80er Jahre, aber es klingt nicht wie Miami in den 90ern.
Nee, es hat trotzdem irgendwie so ein bisschen was Behütetes, ne? Oder so von der Ausstrahlung her, Swansea, Schwanensee, klingt halt auch einfach sehr, sehr nett, muss man sagen. Wird natürlich in der Realität auch nicht nur ein Ort gewesen sein, der sehr schön oder sehr nett war. Und gerade für jemanden, der sowieso schon introvertierter Einzelgänger ist, mit zunehmenden depressiven Verstimmungen wahrscheinlich, egal wo du dich auf der Welt aufhältst, ne?
Ja, letztendlich ändert ja, du kannst auch in Miami depressiv sein, ne? Also das ist ja eher so diese Klischee-Vorstellung, dass man sagt, okay, ich habe da auch noch eine verregnete Straße an einem Herbsttag, wo Häuser aus Backstein stehen und dann schlurft der junge Richie Edwards gedankenverloren da entlang. Also
ja, es passt so klischeetechnisch total, ne?
Genau, aber nochmal, du kannst an den schönsten Orten der Welt Depressionen haben.
Ja, leider, das ist eine Geißel der Menschheit, die mittlerweile ja immer mehr auch ins Bewusstsein der Menschheit rückt, bei der es immer mehr okay ist, darüber zu sprechen und darüber aufzuklären, Gott sei Dank, ne? Man hat so ein bisschen den Eindruck, manchmal, das nimmt Überhand, man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, das gehört teilweise fast schon zum guten Ton, alles so in diese Richtung zu interpretieren, so jede schlechte Laune über zu interpretieren, ne? Aber zu den Zeiten, von denen wir hier sprechen, da war das ja wirklich ein Tabuthema. Da war das ja etwas, was man nicht erwähnt hat oder was man dann in seinem Fall wahrscheinlich abgewiegelt hätte mit, Indianer kennt keinen Schmerz oder Jungs weinen nicht. Hör mal auf mit dem Unsinn. Ne?
Komm, lach doch mal.
Komm, lach doch mal, genau. Ist doch so einfach. Ich habe das in einer Folge erwähnt. Es gibt so eine Influencerin, die ich mit jeder Faser meines Seins hasse und die machte auch seit geraumer Zeit einen auf Mental Health Influencerin und da habe ich auch so ein Video gesehen, wo sie dann irgendwie meinte, und die Lösung ist so einfach, entscheide dich glücklich zu sein, ich dachte. Und da war mir halt einfach klar, dass die niemals unter dieser Problematik gelitten hat, auch wenn sie es anders postuliert, weil das so ein Satz ist, den würde niemand sagen, der das mal durchgemacht hat.
Nein, nein, du musst nur an deinem Mindset arbeiten.
Ja, genau, dein Mindset. Ein bisschen Kokoswasser trinken, dann geht das schon.
Ja, und ein paar an die frische Luft. Ja.
So. Und ganz wichtig ist Journal führen.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, okay, gut.
Also, wenn ihr mehr Coaching wollt, dann überweist Steffen und mir doch bitte 500 Euro und wir erzählen euch, wie ihr das Kokoswasser trinken müsst, um nicht mehr depressiv zu sein.
Wir machen mal so ein Mental, wie heißt das, Mental Health?
Retreat.
Nee, ich wollte drauf.
Nee, ich das dachte, ist ganz wichtig, dass das einen coolen Namen hat.
Also
Achso, Coaching? Coaching.
Wir beide, ja. Und dann nehmen wir die Leute richtig aus.
Richtig. Aber es ist halt wichtig, einen Retreat zu machen, also irgendwo eine Hütte zu mieten, wo die Leute hinkommen, dass man die dann da vor Ort noch besser ausnehmen kann. Das ist ganz, ganz wichtig an der Sache. Egal.
Oh ja, ja. Gut, ich kenne Hütten im Sauerland. Heile deine Depression im Einklang mit der Natur. Überweise jetzt 800 Euro. Gut, Entschuldigung. Weiter geht's.
Wer weiß, ob Richie auf sowas reingefallen wäre. Jedenfalls spitzt sich diese depressive Verstimmung seine gesamtdepressive Lage einfach in dieser Zeit extrem zu in Swansea und wird erweitert durch die Kategorie des selbstverletzenden Verhaltens. Also er beginnt nun auch diesen inneren Druck, dem er anders nicht Herr werden kann, eben dadurch auszuleben oder das Ventil zu geben, sich selbst zu verletzen. Auch seine Vorliebe für Literatur nimmt immer mehr so düstere Züge an. Er identifiziert sich mit dem Schriftsteller J.D. Salinger. Das ist der Autor des Buches Der Fänger im Rogen, Catcher in the Rye. Jeder, der Englisch LK hatte, kennt dieses Buch.
Ja.
Mit dem identifiziert er sich, weil auch der dafür bekannt war, zeitlebens absolut eigenbrötlerisch und abgeschottet gelebt zu haben, also sich von Menschen distanziert zu haben. Irgendwie erkennt er sich in dieser Figur, glaube ich, wieder. Richie beginnt dann auch Aufsätze zu schreiben und sich literarisch so ein bisschen auszuprobieren. Aber das fruchtet alles nichts. Also er versucht da jetzt so ein bisschen in diverse Richtungen zu gehen, glaube ich auch so ein bisschen, um seinen Emotionen Ausdruck zu verleihen, also auf künstlerischer Ebene. Aber das sind alles jetzt nur Versuche. Also er reicht da jetzt keine Bücher bei irgendwelchen Verlagen ein oder so. Er probiert sich einfach künstlerisch aus.
Also er macht das für sich und nicht mit dem Ziel irgendwie, keine Ahnung, ich muss irgendwie Geld verdienen.
Er macht das erstmal für sich, er wird von seiner Familie unterstützt. Ob da jetzt die Intention bei war, vielleicht ist da ja was bei, was mir einen Durchbruch bringen könnte, oder vielleicht ist da was bei, was werden könnte, weiß ich nicht, aber er macht das erstmal für sich. Er schreibt beispielsweise auch Aufsätze, die sich um das Thema drehen, spurlos zu verschwinden. Was interessant ist, denn das tut er ja später am Ende unserer Geschichte. Und da ist er so ein bisschen inspiriert von zwei Menschen aus seinem direkten Umfeld. Eine Großtante und ein Onkel von ihm, die beide einfach komplett verschwunden sind, alle Kontakte abgebrochen haben, verschwunden waren, wo auch lange keiner wusste, was mit denen passiert ist. Dieser Onkel ist einfach spontan nach Amerika gezogen, hat erst nach 10 Jahren dann seine Familie quasi aufgeklärt, dass er lebt, dass er aus freien Stücken gegangen ist, dass ihm nichts passiert ist. Und das war für Richie wohl schon als Kind irgendwie ein total faszinierendes und einschneidendes Erlebnis, und das verarbeitet er eben auch in seinen Aufsätzen.
Ja, ein interessanter Move. Also meine ich völlig wertfrei. Ich meine, es gibt mit Sicherheit Situationen im Leben, wo man sagt, so, ne, genau das brauche ich jetzt und genau das oder nichts anderes geht jetzt gerade. Aber es ist ja auch interessant, dass zwei Leute aus seiner Familie sowas schon getan haben.
Ich finde das irgendwie auch interessant, weil, also ich finde das aus einem anderen Standpunkt heraus interessant, dass wir damals wahrscheinlich noch keine große Rolle gespielt haben. Aber ich denke immer, wir hinterlassen im Leben so viele Spuren, so digitale Fußabdrücke, diverse andere. Man kann unser Kauf-Konsumverhalten nachvollziehen, man kann unsere Online-Präsenz nachvollziehen. Man kann im Prinzip, sind wir gläserne Menschen, ne?
Ja.
Und ich finde diesen Gedanken total attraktiv, selbst in diesen Zeiten noch irgendwie unter dem Radar zu leben. Aber das ist halt jetzt eine andere Motivation. Das ist eher sowas, das System austricksen wollen und nicht unbedingt so, ich gehe mal 10 Jahre und sag dann Bescheid, dass es mir gut geht. Ne?
Also es gibt so Menschen, die das ja bis heute tatsächlich schaffen. Also ich muss da tatsächlich an meinen Vater denken, der kein Smartphone besitzt, der, glaube ich, auch sonst so gut wie null digital unterwegs ist. Also er hat ein Tablet, aber ich glaube, da guckt er vielleicht manchmal Nachrichten und sich irgendwie vielleicht mal eine Webcam vom Urlaubsort an oder so. Aber ich glaube, der hat noch nie im Internet gesurft, um das mal so zu sagen. Also der ist mit Sicherheit, was so dieses Digitale angeht, null gläsern.
Ich bin mir relativ sicher, dass, wenn mein Vater noch leben würde, er auch kein Smartphone besitzen würde. Also da würde ich meine Hand für schon relativ deutlich ins Feuer legen. Vielleicht irre ich mich, aber der hat sich auch eher schwer getan mit so diesem technischen Wohlstand. Ich kann mich erinnern, dass der irgendwann seine Stelle gewechselt hat und dann so Stundenzettel und irgendwelche Nachweise dann auf einmal digital eingereicht werden mussten, und das war schon eine absolute Vollkatastrophe für den. Nicht mehr so Zettel auszufüllen, ne?
Ja. Mir fällt gerade völlig random ein, dass wir auch schon, seitdem ich auf der Welt bin, was mittlerweile auch 40 Jahre sind, die gleiche Telefonnummer zu Hause haben. Also, die hat sich noch nie geändert. Ich verrate sie jetzt aber nicht. Sonst rufen Leute bei meinem Vater an. Okay, gut, also der Onkel ist plötzlich weg und meldet sich nach 10 Jahren und sagt, ist übrigens alles in Ordnung.
Genau, und das hat Richie halt einfach immer schon total fasziniert und geprägt. Was aus der Großtante geworden ist, weiß man nicht. Hm. Die ist halt auch einfach verschwunden. So. Hm.
Ich muss noch einmal kurz reingerätschen. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeine Relevanz hat für den Rest des Falls, aber es gibt ja so, wir haben in irgendeiner Folge, glaube ich, auch mal über Lebensabschnitte gesprochen und so Aufgaben, die so Lebensabschnitte mit sich bringen. Und ich finde das so in Biografien, und ich glaube, dass unsere Biografien in ein Stück weit relativ ähnlich gelaufen sind. Man bekommt ja immer wieder an den Punkt, wo man die Gelegenheit bekommt, sich neu zu erfinden. Ne? Am krassesten habe ich das wirklich empfunden, damals Auszug zu Hause, ne, umziehen in die große Stadt. Also ich bin ja dann umgezogen. So, und ne, jeder Mensch, der in dem Moment zum ersten Mal irgendwie diese Uni betritt, der kann sich ja komplett neu erfinden.
Ja, das habe ich auch genauso empfunden. Ich habe da Leute gesehen aus meiner Stufe, die in meiner Stufe oder in einer Stufe drüber oder drunter, die man trotzdem so kannte, die da auch so bestimmte Rollen eingenommen haben, auf einmal in der Uni ganz andere Rollen eingenommen haben und da ihre Gruppen gefunden haben, die vielleicht einfach besser zu ihnen passten, aber sich tatsächlich neu erfunden haben. Ne? Mhm. Das ist das Schöne an der Uni, dass da einfach so viele Menschen ähnlichen Alters mit unfassbar diversen Interessenslagen aufeinandertreffen.
Ja.
Und im Prinzip für jeden, was dabei ist. Deswegen ist ja die Uni auch nicht zuletzt Deutschlands größter Heiratsmarkt.
Innerhalb einer bestimmten Blase.
Ja.
Ja, ist so. Also, ja, okay. Okay, von der Tante weiß man aber, oder Großtante, da weiß man einfach nichts. Die ist einfach weg.
Da weiß man nichts, nein. Mhm. Wir behalten einfach nur im Hinterkopf, dass es diese beiden Erlebnisse gab und dass das für Richie irgendeine bestimmte Faszination ausgemacht hat und dass er das auch in seinen Aufsätzen verarbeitet hat. 1989 schließt er sein Studium tatsächlich ab, er ist 22 Jahre alt und hat aber keine so richtige Richtung, wohin er dann gehen soll. Also er hat da den ich glaube, die hatten damals auch schon so eine Art Bachelor-Master-System, was dann ja später bei uns auch gekommen ist. Also er wird dann so einen Vorabschluss gehabt haben, aber noch nicht irgendwie die Befähigung, großartig weiterzumachen. Und so dreht er der Uni erstmal den Rücken zu und beginnt einen Job als Roadie und Fahrer der Band Manic Street Preachers, die gerade so ein bisschen so erste Welle machen.
Okay.
Der kannte aus seiner Schulzeit so die Bandmitglieder oberflächlich und so sind die halt froh, dass sie ihn beschäftigen können. Und er findet sich relativ schnell ein in dieses Bandgefüge und er wird schnell ein sehr, sehr wichtiger Teil in diesem Bandgefüge. Vom Roadie und Fahrer erkennt man sein lyrisches Talent und er schreibt Songtexte. Und er wird tatsächlich Gitarrist auch der Band. Er selbst sagt von sich, dass er kein sonderlich guter Musiker ist und er gibt sogar zu, dass er bei manchen Konzerten nur so tut, als würde er Gitarre spielen. Aber das scheint irgendwie niemandem aufzufallen. Und die Manic Street Preachers werden in dieser Zeit immer erfolgreicher und in Großbritannien eben, wie anfangs erwähnt, sehr, sehr bekannt und so ein kleines popkulturelles Phänomen tatsächlich, auch in dieser ganzen Britpop-Blase, die halt damals da durchgestartet ist.
Ja, ich google gerade mal parallel, wann so der, genau, 98 ist This Is My Truth, Tell Me Yours. Das war das Album, was ich gekauft habe. Das war, glaube ich, auch so der kommerziell ganz große Wurf. Und davor, also so bis 94, 95 waren die, glaube ich, gar nicht so groß. 96.
Genau.
Haben sie ein Album rausgebracht? Ja, okay.
Genau, wie gesagt, 95, wo sich unsere Geschichte abspielt, da hat man es in England jetzt geschafft einigermaßen.
Ja.
Aber möchte jetzt eben den Markt auf der anderen Seite des großen Ozeans etablieren und da dann eben durchstarten. Freunden und beziehungsweise Familienmitgliedern fällt aber auf, dass dieser musikalische Erfolg zwar da ist und damit natürlich auch so ein bisschen finanzielle Sicherheit einhergeht und ein bisschen Ruhm, aber die persönlichen Probleme und der persönliche Druck auf Richie zu wachsen scheinen. Also das ist nicht so, dass er jetzt irgendeine Art von Erfüllung findet und diese Dämonen besiegt, sondern die nähern sich dennoch immer weiter. 1991 sorgt er schon für Aufregung, als er sich während einem Interview mit einem renommierten Musikjournalisten mit einer, sag schon,
mit etwas scharfen
Rasierklinge, mit einer Rasierklinge das Wort oder die Worte for real in den rechten Arm ritzt und da so seine selbstverletzenden Tendenzen auch schon so offenbart live in einem Interview, und das erhebt oder das lenkt so ein bisschen das, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf, dass der vielleicht das ein oder andere Problemchen mit sich rumträgt.
In einem Fernsehinterview oder in einem Radiointerview? Also konnte man das sehen?
Soweit ich weiß, war es ein Zeitschrifteninterview, also es wurde mit einer Zeitschrift geführt, aber es gab halt Fotos davon. Es gab halt eben auch einen Bericht davon, dass es genäht werden musste, 17 Stiche, es war eine sehr, sehr tiefe Wunde. Dann gab es natürlich auch diverse Berichte darüber, also es ist sehr, sehr ausgeschlachtet worden. Er leidet zu der Zeit auch unter Depressionen, Schlafstörungen, hat so ein bisschen Alkoholprobleme und auch Drogenprobleme und ist immer wieder in psychiatrischen Einrichtungen zu Gast. Im August 1994 hat er so ein bisschen seinen Tiefpunkt erreicht. Da landet er in einem psychiatrischen Hospital und um diese Zeit rum wird ein Album der Band veröffentlicht und die können nicht so für ihn da sein. Also die sind schon gut befreundet, wie so eine Familie, aber aufgrund dieser Veröffentlichung des Albums, PR-Termine können sie ihn nicht so auffangen, wie sie es möchten, und er fühlt sich so ein bisschen in dieser Psychiatrie sehr alleine gelassen. Sie bieten ihm mehrfach an, die Band zu verlassen, weil sie denken, dass der Druck der Band das ist, was ihm so zu schaffen macht, aber er fleht sie nahezu an, ihn in der Band zu behalten, weil er weiß, dass das ihm Halt gibt. Also die sind so ein bisschen konträr, ja, also die Kollegen denken, dass er vielleicht ohne die Band besser dastehen würde. Richie allerdings sieht das schon so als seinen Fixpunkt im Leben.
Ist auch eine schwierige Situation auch für die Band. Also, ne, ich meine, ich glaube, wenn du die Früchte plötzlich am Baum hängen siehst und du schon seit vielen Jahren dafür arbeitest, dann bist du vielleicht auch noch eher bereit zu sagen, so, ey, sorry, wir tut uns leid, dass es dir gerade nicht so gut geht, aber auf der anderen Seite kennen die sich ja schon echt lange, ne? Also ich meine, wir haben gerade einen Sprung gemacht von 91 bis 94, also ich meine...
Ja, und die kannten sich, wie gesagt, schon flüchtig aus der Schulzeit zuvor, ja, ne? Aber es ist natürlich auch schwer für die können nicht in ihn hineinsehen, die können das halt auch nicht einschätzen, und vielleicht dachten die ja wirklich, vielleicht hatte das gar nichts damit zu tun, dass die diese imaginären Früchte am Baum nicht gefährden wollten, sondern dass die wirklich dachten, okay, das hier ist alles zu viel für ihn, ne? Das ist ja auch super schwer einzuschätzen.
Ja, ja, natürlich.
Er begibt sich dann jedenfalls in ein Alkoholentzugsprogramm und erzählt seinen Freunden dann, dass er dort eine mysteriöse Frau kennengelernt hat. Aber er spricht nicht weiter über sie, aber allen ist klar, dass da eine Frau eine Rolle spielt, die er da in diesem Entzug kennengelernt hat, die ebenfalls eine Künstlerin sein soll, seinen Worten nach, um die 20 ist und aus Israel kommt und da wahrscheinlich in so einer Art Kibbutz lebt. Aber das, wie gesagt, führt er nie weiter aus. Wie gesagt, während dieser Zeit in der Klinik, dieser Entzugszeit, da feiert die Band jetzt ihre größten Erfolge. Also die Alben, die noch mit ihm aufgenommen wurden, die gehen durch die Decke. Es gibt quasi innerhalb des Labels, werden die hochgestuft, kriegen bessere Verträge und man möchte das jetzt alles auf das nächste Level bringen und eben ja so globalen Ruhm anpeilen.
Das ist ja auch so die Zeit, wo einfach die Britpop-Welle einfach rollt. Ne? Also man hat Oasis, man hat Blur, die Manic Street Preachers gehören für mich auch definitiv zur oberen Liga beim Britpop. Und das war ja so gerade so nicht Ende der 90er, aber so 94, 95, Mitte der 90er, da ging das ja eben dann richtig so durch die Decke, ne?
Genau. Und die waren ja dann, wie gesagt, damit auch so eine Pionierband auf jeden Fall. Im Dezember, 21. Dezember 1994, spielt Richie dann nochmal ein Konzert mit der Band. Das ist so eine Art Vorweihnachtskonzert. Da läuft auch alles gut. Und im Rahmen dieses Konzertes entschließt halt das Label, dass er mit einem weiteren Bandkollegen dann im Februar nach Amerika zu dieser PR-Tour aufbrechen soll. Ihn hat man jetzt auch gewählt, weil er so ein bisschen was Neues mal sehen soll, raus, Vereinigte Staaten, und weil aber auch durch seine Probleme, die natürlich auch in der Presse diskutiert werden, er in England auch einfach so ein bisschen im Fokus steht und man will ihn einfach so ein bisschen rausnehmen. In Amerika ist er halt noch unbekannt, da kann er sich dann irgendwie besser bewegen, da kann er ein bisschen zur Ruhe kommen und wird nicht irgendwie dauernd von der Öffentlichkeit und von der Presse mit seinen Verfehlungen konfrontiert quasi. Im Januar 95, einen knappen Monat vor dieser geplanten Pressetour, da gibt Richie nochmal ein Interview und das erweckt bei vielen Fans schon wieder sehr düstere Vorahnungen, denn er hat sich die Haare komplett abrasiert, sitzt da quasi mit Glatze und trägt sowas wie so ein Kimono-Pyjama und spricht eigentlich fast nur über den Verlust des Familienhundes, der kürzlich gestorben ist, mit dem er zusammen aufgewachsen ist, der sehr, sehr alt geworden ist tatsächlich, und darüber, dass er jetzt keinen Alkohol mehr trinkt und versucht, seinen Alltag besser bewältigen zu können. Er spricht auch darüber, dass er neues Material für die Manic Street Preachers schreibt, aber es wirkt alles relativ wirr tatsächlich.
Okay. Aber da auch das ist für die Bandkollegen ja wirklich schräg, ne? Also, wenn die da dabei sitzen, was denken die in so einem Moment, ne? Also,
die waren nicht dabei, er hat das alleine gegeben.
Ah, okay.
Er hat das Interview alleine gegeben, ja, ja.
Ja, aber selbst wenn die das nachher hören oder so, also denken die dann so, okay, das war witzig, oder denken die halt, Alter, du hast mir alle Latten am Zaun?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Also, ja gut, okay. Ich muss gucken, ob ich Bildmaterial davon finde.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Wie auch immer, checkt er am 31. Januar 1995 in das Embassy Hotel in London ein, wo auch der Sänger James Bradfield übernachtet. Am nächsten Morgen sollen die beiden in die USA fliegen. Am Abend sitzen die beiden noch zusammen, chillen auch so in Richards Auto und reden über Musik und haben eine gute Zeit. Am nächsten Morgen, wie gesagt, soll es in die USA gehen. Die Flüge sind schon seit Ewigkeiten gebucht. Alles ist klar, so die Route steht. Richie hat zwar in den Wochen zuvor immer wieder mal durchblicken lassen, dass er wenig Bock hat auf diese Tour, aber sieht halt schon die Notwendigkeit, eben zum einen aus PR-Zwecken, zum anderen aber auch, um sich selber so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
Hm.
Die beiden verabschieden sich dann so am frühen Abend voneinander des 31. Januars, gehen in ihre Zimmer, und James will dann später nochmal in die Stadt vielleicht, hat irgendwie Bock, doch noch ein bisschen was loszumachen, ein, zwei Bierchen zu trinken, kann nicht schlafen und klopft dann an Richies Hotelzimmer und will ihn mitnehmen. Der öffnet aber nicht, sondern sagt nur durch die geschlossene Tür, er habe Besuch von einer Frau namens Vivian, er würde nicht mitkommen. Also schiebt da einen Riegel vor diesem nochmal losgehen.
Ist das die Frau, die er da kennengelernt hat? Weiß man das?
Ja, das wird vermutet, weil er hat ja über die nie groß gesprochen. Er hat ja immer nur gesagt, ja, es ist eine Frau aus Israel, eine Künstlerin, aber manche Leute waren sich gar nicht sicher, ob da jemals ein Name erwähnt worden ist. Andere sind sich sicher, dass sie Vivian geheißen haben soll. Ja.
Okay. Er hat sie offensichtlich mal nicht irgendwo mitgebracht, vorgestellt. Im Sinne von, guck mal hier, meine Freundin.
Nee, die war für alle tatsächlich einfach nur so ein Phantom, und die hat keiner jemals irgendwie zu Gesicht bekommen. Ja, das macht das Ganze so ein bisschen mysteriös, eben existiert diese Person überhaupt, ne? Also.
Ja, ja. Das ist ja die Frage, gibt es die überhaupt?
Genau, James kann jetzt auch nicht sagen, ob da eine Frau gewesen ist. Er hat jetzt keine zweite Stimme gehört oder so, er hat keine großen Geräusche gehört aus dem Zimmer, der hat einfach nur Richie gehört, der gesagt hat, dass er nicht kommen kann, weil da jemand bei ihm ist. Aber er denkt sich nichts dabei und geht dann irgendwann ins Bett. Am nächsten Morgen, 1. Februar, klopft er erneut an Richies Hoteltür, und erneut wird diese nicht geöffnet, aber diesmal gibt es noch nicht mal irgendeine Art von Reaktion von drin. James rechnet 2 und 2 zusammen und erkennt ja Richies depressive Probleme, und der hatte ja, wie gesagt, zuvor oft geäußert, dass diese USA-Reise, dass er da keinen Bock drauf hat, und er denkt sich, okay, der hat sich jetzt irgendwie zurückgezogen, der will nicht mit, ich lasse ihn aber nicht vom Haken, und er bittet das Hotelpersonal, die Tür zu öffnen. Das machen die dann auch, doch der Raum ist leer, nur ein paar persönliche Gegenstände finden sich darin, und zwar 30 Blätter mit Liedtexten, mit Anmerkungen, dass James dafür Musik komponieren soll. Also sie haben die das gemacht, er hat immer die Texte geschrieben, James hat die Musik komponiert. Und eine Kiste, ein Karton mit Büchern, Fotos und Videobändern. Dazu eine Notiz, die an Richies Ex-Freundin adressiert ist und auf der steht, dass er sie noch liebt. Daneben eine Zeichnung von Bugs Bunny, das war so ein Insider-Ding von denen. Und die Wanne des Badezimmers in diesem Hotelzimmer ist bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Aber sonst ist da nichts. Also kein Richie, keine persönlichen Sachen. Diese Kiste mit Büchern, Fotos und Videos. Diese Notiz an die Ex-Freundin, die 30 Seiten Liedtexte, die volle Badewanne, und das war's. Und dann erfährt James, dass Richie schon um 7 Uhr morgens ausgecheckt hat.
Das hat er gemacht.
Ja, also er hat ausgecheckt, aber diese Sachen dennoch in dem Zimmer gelassen.
Okay, also ich hätte jetzt damit, also mir lag schon auf der Zunge zu fragen, ob ihn denn irgendjemand gesehen hat, wie er möglicherweise dieses Hotel verlassen hat oder so, aber offensichtlich, er hat sich ganz regulär abgemeldet.
Ja, dazu kommen wir später noch, denn es ist nicht unbedingt sicher, dass er das getan hat, aber der Schlüssel war halt an der Rezeption. Also es wird immer wieder berichtet, er habe ausgecheckt, aber andere Quellen sprechen davon, dass da einfach nur der Schlüssel quasi hinterlegt worden ist und das quasi dieses Auschecken war. Aber keiner kann jetzt hundertprozentig bestätigen, dass er selber ausgecheckt hat.
Okay, ja, das ist ja ein wichtiger Hinweis. Also.
Genau. Aufgrund der damals schon in London relativ stark gebauten Videoüberwachung kann man sehen, dass ein Boxall Cavalier, also das Auto, das Richie gefahren ist, Richtung Cardiff dann unterwegs war, wo er lebt. Das kann man so, also man kann diese Verkehrsführung so halbwegs nachvollziehen.
Das Auto gehört ihm auch. Das ist seins.
Das ist seins, man weiß allerdings nicht, ob er am Steuer saß, aber man
Okay,
weiß, dass
ja.
sein Auto in diese Richtung gefahren ist, genau. Man schickt also seinen Vater in die Wohnung seines Sohnes, der hat einen Schlüssel, eben auch aufgrund der depressiven Problematik, dass man immer wieder halt nach dem Rechten sehen kann. Der betritt die Wohnung seines Sohnes an diesem 1. Februar, irgendwann nachmittags, findet ihn aber nicht vor, sondern findet ja die Wohnung quasi unberührt, findet seinen Pass, seine Kreditkarten und seine Antidepressiva, sodass man davon ausgeht, dass er entweder nicht in die Vereinigten Staaten reisen wollte, weil er das ja alles dagelassen hat, oder dass er nochmal nach Hause gekommen und das dagelassen hat, ist und das dagelassen hat.
Die Wohnung ist in Cardiff.
Genau, ja.
Ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Du fährst ja nicht irgendwie, also wenn du vorhast, nach Amerika zu fliegen, sagst du ja nicht so, ich penne in London und hole mir dann mal eben meine Sachen aus Cardiff
Nein,
ab.
nein, 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 also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat von vornherein seinen Pass und seinen Kram in der Wohnung liegen lassen, weil er nie vorhatte, nach
Ja.
Amerika zu fliegen. Oder er ist, als er dann tatsächlich irgendwie von London nach Cardiff gefahren ist, nochmal in seine Wohnung gegangen, hat dann
Ach
alles
so.
dort abgelegt und ist wieder verschwunden.
Ah,
So,
okay.
das meinte ich.
Ja,
Ja.
okay.
Außerdem befindet sich in dieser Wohnung ein Ticket für eine Überfahrt über die Severn Bridge. Die Severn Bridge verbindet England und Wales miteinander. Das ist die schnellstmögliche Art, die beiden Festländer quasi zu verbinden. Und die ist abgestempelt auf den 1. Februar auf 14:55 Uhr nachmittags, sodass man davon ausgeht, dass er also um 7 Uhr ausgecheckt hat, dann sonst wo unterwegs war und um 14:55 Uhr dann über diese Severn Bridge gefahren ist, dann in seiner Wohnung war und jetzt verschwunden ist.
Ja, ich habe gerade gleichzeitig mir diese Brücke mal rausgesucht und gucke mir die an. Das ist eine große Brücke, 1,6 Kilometer lang und auch relativ hoch sieht die aus. Also das ist ein ordentlicher Kavemsmann.
Ja, darüber werden wir gleich noch sprechen und auch über eine Ungereimtheit, die noch auftaucht.
Nochmal zum Verständnis. Er ist drüber gefahren. Am 1.2.
Am 1.2. und diese Quittung sagt 14:55 Uhr. Sie sagt vermeintlich 14:55 Uhr. Dazu kommen wir später. Also, es stellt sich nun so dar, erstmal für die Behörden und für die Freunde, dass Richie um 7 Uhr das Hotel verlassen hat. Er hat persönliche Gegenstände im Hotel gelassen, warum auch immer. Er ist dann irgendwie eine Zeit lang gefahren Richtung Cardiff, muss sich zwischendurch aber irgendwo aufgehalten haben, weil er sonst nicht um 14:55 Uhr über die Severn Bridge gefahren wäre. Also irgendwer muss er pausiert haben. Dann ist er offensichtlich nach Cardiff gekommen, in seine Wohnung, hat da seinen Pass und seine Antidepressiva gelassen und ist jetzt wieder verschwunden. So stellt es sich dar. Der Abflug der Band in die USA platzt natürlich. Der Manager der Band gibt eine Vermisstenanzeige auf und die Polizei stellt fest, dass Richie in den Wochen vor seinem Verschwinden jeden Tag 200 Pfund von seinem Bankkonto abgehoben hat. Insgesamt 2800 Pfund, die nicht gefunden wurden und deren Nutzen auch keiner nachvollziehen konnte. Also keiner konnte sich jetzt irgendwie einen Reim darauf machen, wofür der in diesen 14 Tagen jeden Tag 200 Pfund gebraucht haben könnte. Ich musste aber so ein bisschen auch an dieses Verschwinden denken. Verschwinden und unter dem Radar leben geht halt nur mit Bargeld, ne? Das ist halt, da hinterlässt du keine Spuren irgendwie.
Ja, aber mit 2800 Pfund kommt es auch nicht so weit, ne?
Das ist der springende Punkt, auch wenn das natürlich in den 90er Jahren nochmal deutlich mehr Kohle war als heutzutage.
Jetzt, da machst du aber trotzdem keine großen Sprünge mit.
Nee, das ist richtig.
Und warum sollte er nur 200 Pfund abheben? Also
Keine
dann, na
Ahnung, ich
gut,
weiß
keine Ahnung.
nicht, ob keine Ahnung, ob das ein Limit war oder was weiß ich, wäre komisch, aber das habe ich, ich kann mir das vorstellen. Es gibt ja an manchen Geldautomaten so Auszahlungslimits oder bestimmte Konten, Kontoformen sind verbunden mit einem Auszahlungslimit. Ich kann mir vorstellen, dass gerade er aufgrund seiner Alkohol- und Drogenvergangenheit da vielleicht mit seinen Eltern irgendwie so eine Kontoform gewählt hat, wo er keine riesigen Beträge auf einmal abheben kann oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, ist möglich.
Die Polizei geht erstmal so ein bisschen davon aus, dass Richie das alles nur vorgetäuscht hat, dieses Verschwinden, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen, um halt PR für die Band zu machen. Das fuckt seine Familie ziemlich ab, weil die halt sagen, er ist überhaupt nicht der Typ für sowas. Und die Polizei befragt jetzt auch gar nicht so richtig irgendwie das Umfeld, weil man sowieso sich sicher ist, der taucht wieder auf, das ist nur so ein PR-Stunt. Erst am 15. Februar machen die dann so einen öffentlichen Aufruf, in dem sie Richie darum bitten, sich schnellstmöglich bei ihnen zu melden, weil das jetzt einfach mal geklärt werden soll. Also selbst da geht man noch davon aus, der ist irgendwo versteckt, der wird das jetzt sehen und dann kommt der und dann ist das alles gegessen so. Er meldet sich aber nicht und zwei Tage später, am 17. Februar, taucht dann sein verlassenes Auto an einer Tankstelle auf und diese Tankstelle liegt unweit der Severn Bridge auf walisischer Seite. Das ist so, es hinterlässt so ein bisschen den Eindruck, als ob er in diesem Auto gewohnt haben könnte, ein paar Tage. Also das, da finden sich eine Weinflasche, die Fahrzeugbatterie ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr leer. Da finden sich diverse McDonald's-Verpackungen, das Parkticket vom Abstellen an diesem Parkplatz, wo er steht, deutet darauf hin, dass es da am 14. Februar abgestellt wurde und seitdem nicht mehr bewegt wurde. Es wird aber auch nicht jetzt in hinsichtlich auf Spuren von anderen Menschen getestet. War er da alleine oder hatte er da Besuch? Gab es da Fingerabdrücke? Man geht einfach davon aus, dass er da eine Zeit lang im Auto gewohnt hat und man zieht jetzt so den Schluss, dass diese Severn Bridge, die ist sehr bekannt für Selbstmörder, die gilt so als eine klassische Selbstmörderbrücke, mit seinen inneren Dämonen ergibt sich dann natürlich jetzt schnell das Bild, dass er einfach unter dem Druck dieser USA-Reise vielleicht zusammengebrochen ist und einfach den Selbstmordausweg gewählt hat.
Dieser Platz, wo man das Auto gefunden hat, ist der, also weiß man das, ist das eher öffentlich oder ist das eher so eine versteckte Nische? Also worauf ich hinaus will ist, wenn du sagst, ne, damals war schon so Videoüberwachung schon so ein Ding. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das ist, aber kann man nicht irgendwie nachvollziehen, ob dieses Auto nochmal auf irgendwelchen Bändern auftaucht? Also um zumindest rauszufinden, ist er irgendwie nochmal unterwegs gewesen oder hat er halt auf diesem eventuell gottverlassenen Parkplatz einfach 13 Tage gestanden? Und wenn das ja, wo ist der nächste nicht. McDonald's? Also, die hatten damals noch keinen Lieferservice.
Genau, das weiß man leider nicht. Also wo der nächste McDonald's ist, ist halt auch nicht bekannt. Das Ding mit der Videoüberwachung ist so, dass das englische Städte, vor allem London, Manchester, so Großstädte, dass die in den 90ern schon sehr, sehr stark angefangen haben mit Videoüberwachung, weil es da immer schon Probleme mit Kriminalität gab und weil es auch da schon große Probleme mit Jugendgangs gab. Und eben auch etwas, was wir in den letzten Jahren hier erleben, es gab in England immer schon traditionell sehr, sehr große Probleme mit Messergewalt. Das ist da sehr, sehr verbreitet gewesen. Und um dem entgegenzuwirken und um das besser aufklären zu können, hat man eben englische Städte dann schon relativ früh relativ stark mit Videoüberwachung zugepflastert. Das bezieht sich aber nicht auf eben die, weiß nicht, Irland, Wales und so. Deswegen kann man das eben in Cardiff nicht nachvollziehen, wo sein Auto da unterwegs gewesen ist. Der Parkplatz selber, wo das Auto gefunden wurde, ist relativ nah direkt an der Tankstelle. Also das ist kein gottverlassener Ort, ne?
Ich habe gerade mal geguckt, ob ich auf die Schnelle herausfinde, wie es im Moment aussieht mit McDonald's in Wales. Es scheint relativ dünn zu sein. Also Google Maps zeigt mir jetzt spontan gar keine Filialen an. Auf englischer Seite ist aber das Städtchen Bristol nicht weit entfernt. Und Bristol ist auch, glaube ich, gar nicht so klein. Genau, da gibt es natürlich viele McDonald's. Weil ich mich natürlich frage, wie kommen die McDonald's-Tüten in sein Auto? Denn entweder muss er durch den Drive-In gefahren sein und vielleicht gibt es da irgendwelche Videoaufzeichnungen. Ich weiß nicht, ob McDonald's sowas damals durfte oder gemacht hat. Oder ist er halt jeden Tag irgendwo aufgetaucht? Aber ich glaube, Na, der ist ja auch kein unbekanntes Gesicht. Also die Chance, dass vielleicht irgend so ein McDonald's-Mitarbeiter sagt so, ey, das ist doch Richie Edwards, der sich gerade zum 8. Tag in Folge den Big Mac reinhämmert. Die Gefahr ist ja durchaus real, da vielleicht gesehen zu werden.
Zumal halt in seiner Heimatstadt, ne? Ja, aber dass er jetzt jeden Tag über die Severn Bridge nach Bristol gefahren ist, um da zu essen, da gibt es halt keine Anhaltspunkte für,
Ja,
weil halt wiederum keine Tickets für die Severn Bridge gefunden wurden. Er gilt offiziell weiter als vermisst, aber für die Polizei hat sich eigentlich da das Bild geformt, dass er in den Freitod gegangen ist. Wann, das steht halt in den Sternen, also vermutlich irgendwann nach dem 14., denn da ist das Parkticket gelöst worden für eben diesen Parkplatz. Aber wie gesagt, man verfolgt das jetzt gar nicht weiter, ob da vielleicht andere Menschen beteiligt waren, ob es da andere Spuren gab. Und man ermittelt da jetzt auch gar nicht mehr großartig weiter. Die Familie selber muss gemeinsam mit irgendwelchen Investigativjournalisten irgendwelche Anhaltspunkte durchgehen. Die Polizei macht das nicht. Und die halten sich immer so ein bisschen daran fest, dass Richie 94 in einem Interview zum Thema Suizid gesagt hat, dass das nicht in Frage kommt, weil er zwar eine schwache Person ist, aber mit dem Schmerz umgehen kann und den Schmerz nicht an seine Familie weitergeben möchte. Und daran hält sich halt die Familie fest, dass er niemals Selbstmord begehen würde, weil das für ihn weil er halt weiß, was er damit auslöst. Aber das halte ich auch für sehr, für gefährlich, ne? Also auch wenn er das grundsätzlich weiß, heißt das nicht, dass er nicht in einem absoluten Verzweiflungsmoment dann doch anders handelt.
Ja, natürlich. Also, ich meine, also jetzt kennt man ihn als Persönlichkeit nicht. Es gibt Menschen, die natürlich sehr an ihren Grundsätzen und Glaubenssätzen, von denen sie überzeugt sind, natürlich festhalten. Aber so gerade bei so einer Erkrankung, die sich dann möglicherweise noch verschlechtert, also was zählt da mein Geschwätz von vor ein paar Monaten?
Genau. Du weißt ja im Zweifelsfall zu dieser Zeit vor ein paar Monaten gar nicht, wie schlimm es noch werden wird, ne?
Ja. Ja, und gerade wenn er im Hotelzimmer da diesen Zettel hinterlässt mit einer Message an seine Ex-Freundin. Also ich meine, vielleicht ist das ja auch einfach so ein Ding, was ihm den Rest gegeben hat. Ja.
Ja. Jetzt allerdings tut sich ein Rätsel auf. Und zwar finden diese investigativen Journalisten, die mit der Familie Edwards zusammenarbeiten, die finden etwas raus. Die Polizei ist bisher immer davon ausgegangen, dass das Ticketsystem der Severn Bridge im 12-Stunden-Rhythmus umswitcht. Also dass, wenn du um 0 Uhr ein Ticket kaufst, also beziehungsweise dass das immer um 12-Stunden-Takt resettet wird und dass das Ticket deswegen in der Wohnung 14:55 Uhr gekauft wurde, weil 2:55 Uhr drauf stand. Das System resettet sich aber im 24-Stunden-Rhythmus, sodass das Ticket nachts um 2:55 Uhr gekauft wurde. Das wirft jetzt folgende Fragen auf.
Wurde oder kann sein, dass das
Wurde.
so war.
Nein, nein,
Wurde.
wurde. Definitiv, ja. Das wirft jetzt folgende Frage auf. Wenn Richie Edwards, wenn der nachts um 2:55 Uhr mit seinem Auto über die Severn Bridge gefahren ist nach Cardiff, wer hat dann um 7 Uhr morgens ausgecheckt? Und wenn er ausgecheckt hat, was ja sein kann, wer ist dann um 3 Uhr morgens mit seinem Auto über die Severn Bridge gefahren? Also er kann ja nur an einem Ort gewesen sein.
Ja, das ist so.
Und das wirft natürlich dann auch, das zeigt ja natürlich auch, also wie gesagt, dass das Auto, das baugleiche Auto, das die Videoüberwachung gezeigt hatte, zur vermuteten Abfahrtszeit, was so Richtung Cardiff gefahren ist, das war dann halt nicht seins. Da war dann halt einer unterwegs, der zufällig das gleiche Modell gefahren ist. Weil es gab ja noch dieses, dass man ein Auto, wie er es fährt, irgendwie so morgens London verlassen gesehen hat, quasi auf der Verkehrsüberwachung. Aber es scheint einfach ein riesiger Zufall gewesen zu sein. Weil sein Auto nachweislich ja gegen 3 Uhr morgens schon in Cardiff war. Und das heißt, wie gesagt, er kann um 7 Uhr nicht ausgecheckt haben. Und jetzt ist halt die ganz große Frage, was ist passiert, ne? Also war dann vielleicht in diesem Vorabend doch noch jemand bei ihm im Zimmer, diese mysteriöse Vivian beispielsweise. Welche Rolle spielt die? Warum ist man zur Wohnung gefahren, um da den Pass und die Antidepressiva zu hinterlegen? Was spielt das dann für eine Rolle, dass er noch irgendwie anscheinend 2 Wochen in seinem Auto gewohnt hat? Hat er das überhaupt? War das jemand anders? Ne, das sind jetzt ja,
Ja.
was ist mit diesen knapp 3000 Pfund, die er abgehoben hat? Für 3000 Pfund kannst du sehr viel McDonald's Essen kaufen in 2 Wochen, ne?
Ja.
Dazu kommt,
Das Geld ist aber auch nicht gefunden worden. Das lag jetzt nicht im Auto oder so.
ist nicht gefunden worden, nein. Mhm. Dazu kommt, wie immer bei Verschwinden von Leuten bei so vermissten Fällen, dass mehrere Zeugen Richie halt gesehen haben wollen, auch in der Zeit nach seinem Verschwinden, auch in der Zeit nach seinem vermutlichen Todeszeitpunkt.
Mhm.
Und das gibt's eigentlich immer, wenn Menschen verschwinden, aber in dem Fall ist das vielleicht noch ein bisschen valider, weil er eben, wie du sagst, ein relativ bekanntes Gesicht war und ein Zeuge will ihn an der Bushaltestelle gesehen haben und der Typ ist sich 1000%ig sicher, weil er eben auch Fan der Band war.
Mhm.
Das ist also so ein bisschen, es ist ein bisschen tricky, ne?
Mhm. Ja, und jetzt denkt man halt über seine Auslassungen zum spurlosen Verschwinden nach, ne? So, und dann richtig, stellt sich ja die Frage, ist das, also wenn das sein Ziel war, mal angenommen zu sagen, so irgendwie, warum auch immer, dass der Punkt im Leben, wo ich gerade stehe, ist nicht der Punkt, wo ich stehen möchte. So, und ich brauche einen drastischen Cut, der mich irgendwo anders hinbringt. Wäre seine Vorgehensweise eine kluge gewesen? Weiß ich spontan nicht, ob das so, also.
Weiß ich auch nicht. Aber interessant noch, als Side Note, bevor wir dann so zu den Spekulieren kommen, es gibt einen Taxifahrer, der will ihn zu einer Busstation gebracht haben und Richie hatte wohl so eine handgeschriebene Route dabei, die nach Blackwood geht, also quasi in seine Heimatregion. Dann ist halt auch wieder die Frage, wer hat dann da 2 Wochen in seinem Auto gewohnt, wenn er wirklich dann irgendwie Anfang Februar nach Blackwood gefahren ist, wer hat in dem Auto gechillt und hat das am 14. da geparkt, ne? Und es gibt auch Sichtungen aus dem Ausland, Leute, die sich sicher sind, ihn gesehen zu haben. Auf Fuerteventura, auf Lanzarote, in Goa und in Israel. Und bei Israel klingelt jetzt doch vielleicht, dass diese Vivian, diese geheimnisvolle Frau, eine Künstlerin aus Israel gewesen sein soll. Und daran beißt sich die Familie so ein bisschen fest. Also die hoffen darauf oder sind sich sicher, dass er zu dieser mysteriösen Vivian nach Israel gezogen ist und da irgendwo abgeschieden in irgendeinem Kibbutz lebt. Die Manic Street Preachers selber, die Band, die haben bis 2015 25% aller Einnahmen der Band auf ein Konto gezahlt, weil das ihm gehört, ihrer Meinung nach, falls er dann nochmal auftaucht und das haben möchte. Also da wird sich einiges gesammelt haben, aber das ist niemals in Anspruch genommen worden. Also das, falls er davon weiß, dann wollte er es nicht. Also wenn er noch lebt, ne? Das ist jetzt...
Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch das ist ein bemerkenswerter Move, aber natürlich auch eine List, ne? Weil in dem Moment, wo es abgegriffen wird, haben sie den Beweis erlebt noch.
Ja, natürlich. Es gibt eine Theorie, dass eine Drogengang aus Cardiff ihn umgebracht haben könnte, weil er mit denen mal irgendwie Stress hatte, so wegen ausbleibender Zahlungen. Dagegen spricht aber eben, dass er seit längerer Zeit clean war und mit der Gang keinen Kontakt mehr hatte seit einiger Zeit und eben auch diese ganze Art und Weise, ne? Also dieses... Hätten die das so gemacht, wie es letztendlich gemacht worden ist, weißt du, das ist doch auch wieder, da hätte man vielleicht eher ein Exempel statuiert oder so, man hätte den vielleicht gefunden. Also ich bin da auch eher so beim freiwilligen Verschwinden oder beim Freitod tatsächlich als bei einem Verbrechen.
Also die Möglichkeit, dass er sich Anfang Februar auf den Weg gemacht hat, raus aus London, wohin auch immer, warum auch immer, einen Umweg über seine Wohnung, vielleicht ist er ja auch gar nicht da gewesen, vielleicht hat er von Anfang an seinen Krempel da gelassen. Und hat dann wie auch immer die Tage verbracht und hat sich dann letztendlich das Leben genommen. Die Möglichkeit besteht, glaube ich, grundsätzlich. Also, das ist möglich. So. Spannend finde ich, wie gesagt, wenn man jetzt wirklich anfängt zu überlegen, er hat sich nicht das Leben genommen, sondern er wollte einfach ein grundsätzlich anderes Leben leben.
Ja.
Wär man halt genauso vorgegangen. Und ich finde das spontan total schwierig zu beantworten, ne? Weil man ja auch gleichzeitig überlegt, ja, wie hätte ich das denn vielleicht gemacht? Ich hätte zum Beispiel spontan gesagt, ich würde versuchen, nicht nach Wales zu kommen, wo mich gefühlt jeder kennt, sondern dann hätte ich zugesehen, dass ich eine verdammt große Distanz zwischen dem Ort, wo man mich kennt und da, wo man mich nicht kennt, zu bringen. Also dann steige ich in Flieger nach Ecuador. Oder
Israel.
Oder Israel. Aber, ne, auch die Theorie, so wie du sie gerade geschildert hast, ist ja durchaus denkbar. Na, also wer will das Gegenteil? Oder wie will man hergehen und sagen, nee, das kann aber nicht sein, weil natürlich kann das sein.
Genau. Also,
Ja.
warum das Ganze jetzt natürlich in einem True Crime Podcast auftaucht, ist, weil natürlich die Möglichkeit des Verbrechens auch im Raum steht. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass irgendwer ihn da aus seinem Hotelzimmer gegriffen hat.
Ja.
Jemand anders hat dann so aufgeräumt, das Hotelzimmer hat um 7 Uhr morgens ausgecheckt und wer weiß, was da mit ihm passiert ist. Ne? So.
Ja. Genau, also natürlich ist es auch denkbar, dass irgendwelche Drogenkontakte aus der Vergangenheit, also ich glaube nicht, dass die in einem Büro sitzen und sagen, mit unserem Mandanten haben wir länger nichts zu tun gehabt, die Zahlungen sind verjährt. So, ne? Also ich glaube
Ja,
schon, dass
genau.
da wird vielleicht der ein oder andere vielleicht doch auf die Idee kommen zu sagen, so, ich glaube, der hat Kohle, den schnappen wir uns jetzt mal, auch wenn ich den seit, keine Ahnung, Monaten nicht mehr gesehen habe oder so.
Es gibt noch einen Hinweis, an dem sich die Familie immer wieder festhält und den sie auch für einen Hinweis hält, dass er sich abgesetzt hat. Und zwar hat er am Tag vor seinem Verschwinden einer guten Freundin ein Buch geschenkt. Und dieses Buch heißt Novel with Cocaine, also Novelle mit Kokain. Und das Buch war lange Zeit ein Rätsel. Das ist von jemandem geschrieben worden. Man kennt den Schriftsteller nicht, der heißt Agajew. Das ist der Name, der auf dem Cover steht. Und man konnte den nicht ermitteln. Also er ist zu irgendwelchen Preisverleihungen eingeladen worden und von irgendwelchen Verlagen, die wollten rausfinden, wer er ist, aber der hat sich auf nichts gemeldet. Und irgendwelche Bibliothekare haben dann auf eigene Faust nachgeforscht und tatsächlich ein Jahr vor Richies Verschwinden dessen Identität aufgedeckt. Und das war ein jüdisch-russischer Schriftsteller, von dem man nur weiß, dass er quasi sein Leben ohne festen Wohnsitz so nomadenmäßig verbracht hat und einfach nur so geschrieben hat. Ab und zu, aber ab und zu auch immer wieder mal in psychiatrischen Kliniken, weil der auch seine Dämonen hatte. Und die Familie denkt halt, dass das auch wieder so eine Literatenfigur ist, wie Salinger, Catcher in a Rye, zu der sich Richie irgendwie hingezogen gefühlt hat, wo er sich irgendwie verwandt gefühlt hat. Und dass das Verschenken von diesem Novel with Cocaine so ein bisschen vielleicht einen Wunsch von ihm verkörpert, auch so zu leben wie dieser Agajew. Und daran, also das sind halt, wie gesagt, das sind so die Sachen, an die man sich klammert, eben diese Vivian und diese Novel with Cocaine und dass er sich natürlich niemals umgebracht hätte, weil er das mal gesagt hat, ne?
Ja, gut. Das ist halt, also ich kann verstehen, dass wenn man Angehöriger ist, in so einer Situation sich einfach an alles klammert, was da ist. Und ich glaube auch, dass man über das Maß des Rationalen hinaus vielleicht Sinn in etwas sieht, wovon vielleicht als unbeteiligter Außenstehender sagen würde, nee, ist mir irgendwie ein bisschen weit hergeholt.
100%, ja.
So, ich beiß mich halt so ein bisschen daran, dass er auf der anderen Seite ja auch in der Lage war, klare Botschaften zu verfassen. Ne? Also ich sag mal, wenn er nochmal diesen Zettel im Hotelzimmer hinterlegt, wo er drauf schreibt, hier, ne, ich vermisse dich oder ich liebe dich immer noch, ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand.
Ich liebe dich, ja.
Ja. So, dann ist er ja schon in der Lage, einfach auch klare Dinge zu äußern. So, und dann finde ich so ein, ich schenke dir ein Buch, ne, also wenn du sowas tust, dann musst du ja auch immer davon ausgehen, dass der Empfänger das auch checkt. Oder du musst zumindest,
Genau,
also,
ja.
du hast halt keine Sicherheit, ne, du kannst auch einfach, ne, kann ja auch passieren, dass der Empfänger sagt, so, was soll ich mit dem Scheißbuch, ich stehe ja auf lustige Taschenbücher oder so, ne. Und dann, Aber nochmal, wann wurde er denn gesichert das allerletzte Mal gesehen? Das war doch an dem Tag, als er mit dem Sänger,
Genau.
die haben
31.
im Auto gechillt, hast du gesagt, ne?
Genau, ja.
Warum auch immer man im Januar irgendwo in England im Auto chillte, aber gut.
Ja, weil man da vielleicht tatsächlich, die haben ja über Musik gesprochen, vielleicht haben sie dann da auch Musik gehört, also Auto so ein bisschen angelassen, Musik gehört. Vielleicht
Ja,
war das
gut, kann
Hotel auch
sein,
einfach nicht
klar.
gemütlich, keine Ahnung, ne?
Ja. Das kann natürlich sein. Okay, aber alles, was danach folgt, ist ja wirklich, man weiß nicht. Man weiß nicht, ob er sich die Wanne eingelassen hat. Man weiß nicht, ob er alleine auf seinem Zimmer war. Man weiß nicht, wann er das Zimmer verlassen hat. Man weiß nicht, ob er ausgecheckt ist. Man weiß nicht, ob er über die Brücke gefahren ist. Eigentlich weiß man gar nichts.
Exakt, ja, ganz genau.
Also. Am ehesten bin ich, also ich habe oft, also gerade bei Cold Cases, ich mag Cold Cases, Ich glaube aber, dass man bei vielen Cold Cases die Dinge komplizierter macht, als sie sind. Ich glaube, dass grundsätzlich Menschen, jawohl, das ist Schwachsinn, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Menschen handeln einfach, aber Menschen handeln nicht immer einfach. Menschen machen auch manchmal ganz komplizierte und doofe Sachen. Aber es gibt aber zumindest bei vielen Mysterien, glaube ich, ganz, ganz einfache Erklärungen.
Ja, das glaube
So,
ich auch, ja.
das mag den Entertainment-Faktor relativ schmal halten, aber wenn du mich fragen würdest, ich würde am ehesten dazu tendieren zu sagen, weiß der Teufel, warum der Geld abgeholt hat, weiß der Teufel, wo der bei McDonald's sich eingedeckt hat. Ich glaube einfach, der war in einer wirklich schlechten Phase seiner Erkrankung und wird sich dann wahrscheinlich das Leben genommen haben. Das wäre jetzt so meine naheliegendste Erklärung. Wobei ich den
Ja, das.
Gedanken auch natürlich total interessant finde und ja, interessant finde zu sagen, also wenn er die geistige Klarheit gehabt hat, um vielleicht in dem Moment zu sagen, ne, nochmal, der Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, ist nicht da, wo ich sein möchte. Ich weiß aber, wo ich hin will. Möglicherweise Israel. Dann zu sagen, okay, ich breche einfach alle Zelte ab. Ne, Klammer auf, keine Ahnung, ob er das besonders klug angestellt hat oder nicht, Klammer zu. Und dann bin ich weg und fange irgendwo ein komplett neues Leben an, als nicht als der erfolgreiche Popstar oder Brit-Popstar, sondern als Richie, der vielleicht einfach nur seine Ruhe haben will.
Ja, das ist eine Option, die sicherlich existiert, ne? Ich glaube, wenn du mich jetzt zwingen würdest, mich festzulegen,
Natürlich tue ich
dann
das.
wäre, dann, dann wäre ich auch am ehesten beim Suizid tatsächlich. Dann erklärt sich natürlich trotzdem nicht dieses, wer hat ausgecheckt, wer ist über die Brücke gefahren.
Das
Ich würde das
stimmt.
vielleicht, ich würde das vielleicht dann so sehen, dass er nachts gefahren ist, er ist über diese Brücke gefahren und dass wirklich jemand bei ihm war in diesem Hotelzimmer und die Person war eingeweiht in seine Pläne und hat dann am nächsten Morgen ausgecheckt, um keine Ahnung, warum auch immer. Oder einfach beim Gehen diesen Schlüssel auf die Theke gelegt, dass es aussah wie ein Auschecken. Also, aber irgendwer muss es ja getan haben.
Ja, genau. Jetzt weiß man natürlich auch überhaupt nicht, was ist das für ein Hotel, ne? Also ist das ein großes Hotel mit einer 24-7-Rezeption?
Nee, das ist eine Klitsche. Das ist
So, genau.
eine.
Und falls meine Frau diese Folge hören wird, sie erinnert sich an eine Übernachtung, die wir mal hatten, kurz vor der Schweizer Grenze in Weil am Rhein. Wir wollten weiter nach Italien und ich glaube, genau, wir wollten in die Toskana und haben gesagt, okay, wir fahren irgendwie bis Weil am Rhein und pennen da irgendwo. Und dann habe ich ein Hotel gefunden, was eigentlich ganz gute Bewertungen kriegte, aber die Realität entsprach dem nicht so richtig. Und das war nicht nur eine Klitsche, sondern da sind wir genau so gegangen. Also irgendwann waren wir der Meinung, es reicht und wir sind dann gegangen, ich habe den Schlüssel eingepfeffert und bin gegangen. Also, nein, aber so, wenn das eine kleine Klitsche ist mit keiner 24-7-Rezeption, dann ist ja auch nicht nachvollziehbar, wann ist er wirklich gegangen und es ist aber auch
Genau.
nicht nachvollziehbar, ist vielleicht noch jemand im Laufe der Nacht dazugekommen. Ne, es kann ja auch sein,
Nee,
dass,
natürlich.
also, ne, also so
Natürlich
jetzt
nicht.
nur für den Kopf, ne, also es kann ja sein, dass auch wer auch immer dazugekommen ist, ne, und
Ja, also ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist. Es wird halt nur immer wieder darauf verwiesen, dass gegen 7 Uhr ausgecheckt wurde. Also das scheint irgendwie nachweisbar zu sein. Frag mich bitte nicht wie. Ich habe mir dieses Hotel allerdings mal angesehen. Das ist eine Klitsche und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da eine 24/7-Rezeption am Start ist.
So, und dann ist
Wobei
ja wirklich die Frage,
Nachtportiers
was?
gibt es halt schon auch. Wobei Nachtportiers gibt es halt auch schon in den komischsten Hotels. Also man weiß es wirklich nicht. Aber du hast natürlich recht, die Möglichkeit, dass da noch jemand dazugekommen sein könnte, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Also das muss ja nicht nur die geheimnisvolle Frau gewesen sein, die angeblich da war. Es kann ja noch sonst was passiert sein.
Wer auch immer, da kann man ja auch nur spekulieren. So, und aber wenn dann immer gesagt wird, also woran ich mich gerade so ein bisschen stoße, ist, dass halt immer gesagt wird, um 7 Uhr wurde ausgecheckt, weil das klingt ja wirklich so, dass da aktiv jemand gesagt hat, hier, ich checke aus und das ist der Schlüssel und also das klingt nicht wie, um 7 Uhr wurde der Schlüssel entdeckt oder,
Genau.
ne?
Genau, und das ist halt etwas, wozu ich keine Aussage treffen kann, aber das ist tatsächlich, wird das immer so kommuniziert, ne, dass um 7 Uhr ausgecheckt wurde, ja.
Weil dann ist es ja natürlich denkbar, dass vielleicht irgendwann jemand dazugekommen ist, wer auch immer, Richie abgehauen ist, sich ins Auto gesetzt hat und der unbekannte Mr. X oder Mrs. X hat dann ausgecheckt um 7. Ist zumindest theoretisch möglich. Genauso wie es möglich ist, dass,
Voll.
also, aber die Frage ist ja auch, wenn er jetzt persönlich um 7 Uhr ausgecheckt hätte, was hat er dann gemacht? Also, ich meine, die waren in London, weißt du, und London war damals ja, also genau wie heute, einfach so das Zentrum einfach. Der kann ja nicht einfach so eine Straße entlang laufen. Gerade wenn so der Erfolg kurz bevorsteht, weißt du, die Promotour in den USA, also den muss doch irgendwer gesehen haben. Und dann bin ich eher dabei zu sagen, wenn jemand also dieses Auto wurde weggefahren, dann saß er am Steuer.
Genau das war auch die Logik, warum ich eben gesagt habe, dass wenn ich mich auf ein Szenario festlegen müsste, ich denken würde, dass er gefahren ist, weil ja, weil ich glaube, es wäre ohne Auto dann für ihn schwieriger gewesen, in London unterzutauchen, als mit Auto irgendwo in Wales, ja.
Ja. Interessant ist ja, ich habe gerade noch mal gedacht, so wenn ich jetzt Richie wäre und ich würde dann in diesem Zimmer sitzen und sagen, okay, heute ist die Nacht, heute hau ich ab. Dann wäre es mir doch sowas von scheißegal, ob dieses Zimmer ausgecheckt würde oder nicht, oder? Da lasse ich den Rotz.
Ja.
Ich meine ganz ehrlich, dass ich die Wanne dann nicht ablasse oder so, ne? Oder da kümmere ich mich doch dann nicht drum. Weißt du, dann, ich meine, interessant finde ich tatsächlich, dass er so diese Songtexte und diesen Brief halt da lässt und sowas. Weil das sind ja so auf, ja, finde ich zumindest interessant. So, aber dann würde ich sagen, okay, ich haue ab bei Nacht und Nebel. Aber dann nochmal, ich weiß nicht, ob dann meine erste Wahl wäre, mich ins Auto zu setzen und in mein Heimatland zu fahren.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wobei, also wenn er vielleicht aus irgendeinem Anflug von Panik abgehauen ist, dann, also warum auch immer, ne, gesetzt den Fall, dann ist es vielleicht logisch, dass er dahin gefahren ist, wo er sich gut auskennt. Aber das ist halt auch wieder
Ja.
nur so eine, also wenn es jetzt irgend so eine Angstattacke gewesen wäre oder so, ne, die zurückgelassenen Sachen im Hotel, das ist ja, das hat ja auch schon wieder so eine Abschiedssymbolik, ne? Also so Familienfotos, Bücher, dieser Brief an die Ex, Songtexte, so nach dem Motto, hier, macht mal noch was, also, und vor allem 30 Songtexte, ne? Das sind zwei Alben, also so ein musikalischer Nachlass quasi fast schon, ne?
Haben die seinen Wunsch denn überhaupt umgesetzt?
Ich glaube ja. Das hat dann, glaube ich, auch damit zu tun, dass diese Tantiemen immer weiter gezahlt wurden, ne?
Ich muss das unbedingt recherchieren nachher. Das ist total spannend. Ja.
Ja, aber wie gesagt, wir würden uns jetzt hier so spekulativ sowieso auch einfach nur im Kreis drehen. Deswegen ist das wieder so diese Stelle im Podcast, wo ich mich an die Community wende und einfach wissen möchte, was ihr denkt. Kennt ihr den Fall? Kanntet ihr den Fall viel mehr? Wenn ja, was für Gedanken habt ihr dazu? Wenn ihr ihn jetzt zum ersten Mal gehört habt, was für Gedanken habt ihr dazu? Was für ein Szenario scheint euch wahrscheinlich? Und wenn ihr noch nicht zur Community gehört und hier einfach nur zuhört, dann werdet doch Teil des Ganzen, folgt uns bei Instagram, helft uns da zu wachsen. Ich hatte für dieses Jahr mal das Ziel 5000 Follower anvisiert. 4808 haben wir, glaube ich, heute. Also ein bisschen was fehlt noch. Da könnt ihr dann mit uns auch in Kontakt treten und ja, eure Theorien mitteilen, entweder per PN oder als Post dann unter dem jeweiligen Fall. Wir freuen uns über jedes Gesicht und ja. Da findet ihr eben auch andere Dinge. Wenn ihr Bock auf Merch habt, dann findet ihr im Linktree den Shop oder unsere Ko-fi-Seite, wenn ihr uns irgendwie mal einen Kaffee ausgeben möchtet.
Es macht überhaupt keinen Sinn, Blutrausch nicht zu folgen. Ja, das macht keinen
Genau.
Sinn. Also hört auf. Ja.
Wissenschaftliche Studien sagen auch, das Leben wird besser mit Blutrausch.
Ja. Das
Die
Auto hat auch 12
Lebenserwartung
PS mehr.
steigt. Ja, genau, das Auto hat 12 PS mehr. Die Lebenserwartung steigt. Die Zufriedenheit allgemein ist einfach besser, ne?
Blutdruck
Das
senkt.
Leben,
Also
ja,
das Wetter
das Leben ist eine
wird
10
auch.
von 10.
Also folgt einfach, macht das, los, das ist gut. Ich bin Team 5000. Ich habe gerade geguckt, das sind 4809.
Oh, dann ist da jemand dazugekommen, den ich noch nicht begrüßt habe. Muss ich
Ja,
gleich nachholen.
herzlich willkommen, cool, dass du da bist. Ja, ach, irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich bin mit Richie noch nicht durch, aber irgendwie gebe ich dir recht, man dreht sich so im Kreis. Man weiß nicht so richtig, so was will man noch beleuchten. Eine letzte Frage noch: Mehr Tickets gibt es nicht? Also mehr Brückentickets, die irgendwie über irgendein
Nein,
Buchungssystem.
das wäre ja dann auch wieder so eine Sache, ne? Auch wie du schon gesagt hast, dass er vielleicht in Bristol zu McDonald's gefahren ist, ne? Es gibt halt keinen Hinweis, dass diese Brücke nochmal überquert wurde von,
Ja.
Entschuldige, von ihm.
Verrückt, weil ich gerade gedacht habe, dass vielleicht auch so eine Brückeneinfahrt oder so, dass sowas penibel gefilmt wird, auch Mitte der 90er schon, einfach um zu sehen, so wer fährt denn da so hin und her. Ich meine, man überquert ja auch eine Landesgrenze, oder?
Tatsächlich, aber weil das halt alles UK ist und Commonwealth, ich weiß nicht, wie gut
Ja.
da kontrolliert wurde. Also ich weiß, dass das eine Zeit lang tatsächlich die Kontrollen zwischen den anderen Staaten und Nordirland relativ strikt waren wegen IRA und so Geschichten. Aber ich glaube Wales und so, das war immer sehr lax. Also mein Vater hat mal 3 Jahre in Wales gearbeitet und ist dann irgendwie regelmäßig hin und her gegurkt. Der hat nie irgendwie erzählt, dass es irgendwelche besonderen Probleme oder sonst irgendwas gab da. Also ich glaube, das ist, glaube ich, da nicht existent gewesen.
Naja, das wird wahrscheinlich genauso sein, als, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie von Holland nach Belgien fährst oder so, ne? Also,
Genau, ja.
ja. Tja, spannendes Ding. Aber nochmal, total interessant, was er denkt man vor ein paar Tagen, sei das erste Mal seit bestimmt, ich will nicht lügen, aber bestimmt seit 15 Jahren an den Manic Street Preachers. Und dann überrascht du mich. Und es war wirklich nicht abgesprochen. Ich wusste gar nichts. Ich habe eben gesagt, er kann mich nach Spanien entführen, nach Alaska, wohin auch immer. Und jetzt ne, sind wir in Wales bei den Manic Street Preachers. Verrückte
Ja,
Sache.
bei mir sind die nur hängen geblieben, weil, oder so als Erinnerung an diese 90er hängen geblieben, weil ich den Namen immer ganz cool fand,
Ja.
tatsächlich.
Ja.
Ja.
Ja, danke schön für den schönen Fall. Das hat Spaß gemacht.
Ja, danke, dass du so tadellos eingesprungen bist und du hattest ja so ein bisschen Bedenken. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Steffen hat, war ja
Psst,
schon dreimal hier, hat aber dreimal den Fall vorgestellt und das war natürlich immer was anderes. Und er meinte heute dann so zu mir, dass er ein bisschen Schiss hat vor diesem Rollenwechsel, weil er hat vorher immer aktiv vorgestellt und jetzt so als Zuhörer findet man da die richtigen Fragen und kann man da quasi den Daniel machen und du hast das sehr gut gemacht.
Ja, vielen Dank. Aber es ist genau so. Also, ne, bei den Fällen, die ich vorgestellt habe, ist es ja so, da kann ich, also da ist es ja wie immer im Leben, je besser ich mich vorbereite, desto sicherer oder ein größeres Stück Sicherheit gewinne ich einfach. So, dann habe ich mein Paper, auf das ich
Kenne
mich
ich ja.
berufen kann. Ja, so, ne? Und aber du hast mir ja auch netterweise angeboten in den letzten Tagen, ob du mir schon mal so ein bisschen Hinweise geben willst. Und ich war einfach beinhart und habe natürlich gesagt, nein, überrasch mich komplett, hör mal.
Natürlich, ja. Knallhart.
Er hat mir nicht mal
Ja.
Fotos geschickt.
Aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Ich habe es nicht anders erwartet.
Ja. Nee, ja, und ich meine, das ist ja tatsächlich so, wir haben eben im Vorfeld so kurz geplaudert, dass ich es immer großartig finde, dass wenn du dich mit Daniel unterhältst, einfach weil Daniel so oft an den richtigen Stellen einfach genau die richtigen Fragen stellt, ne? Und jeder von euch Zuhörerinnen und Zuhörern wird es kennen. Man sitzt zu Hause und man denkt sich so, und kurz danach stellt Daniel genau die Frage. Und
Ja.
der feine Herr legt die Latte halt auch leider sehr hoch. Oder zum Glück sehr
Ja,
hoch.
das ist auch ein Feedback, das ich immer wieder bekomme, dass Leute sagen so, ey, das ist so geil, mir liegen so oft Fragen auf der Zunge und Daniel stellt die in dem Moment, das ist perfekt. So, ne?
Ja.
Ja.
Ja, das macht er schon gut.
Du hast
Der
gesagt, du
Daniel.
bist ein guter Gast, du hast irgendwas mitgebracht für die Rubriken, was hast du denn dabei heute?
Ich habe gesagt, ich bin bewaffnet von oben bis unten. Ja, wir haben ja die Dislikes und den Track der Woche. Die hatte ich ja mal eine großartige Idee. Da habe ich mich allerdings total schwer diese Woche mitgetan, weil nachdem die Oasis Reunion angekündigt wurde und ich habe jeden Tag 80 Autobahnkilometer, die ich zu bewältigen habe, und da ist viel Zeit zum Podcast hören, aber mein Lieblingspodcast, der liefert leider immer nur so alle paar Tage. Ich fahre aber jeden Tag zur Arbeit.
Was sind das für Leute? Genau.
Ja. Ja, weiß ich auch nicht so. Ratten. Ich wollte nicht über Ratten reden, das hat aber einen anderen Grund. Okay, also was ich sagen wollte, ist, ich fahre jeden Tag, ich bin Pendler, 80 Kilometer jeden Tag und da ist viel Zeit zum Musik hören und so weiter. Ich habe natürlich extrem viel Oasis gehört, weil ich gedacht habe, geil, 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 hoffentlich kommen sie nach Deutschland und hoffentlich sind die Tickets irgendwie annähernd bezahlbar. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich meine schönen Erinnerungen trüben will mit zwei alten Säcken, die vielleicht einfach nochmal Geld verdienen wollen. Also da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich habe sehr viel Oasis gehört.
Die Gefahr besteht natürlich, ne? Das ist
Ja.
ganz klar.
Ja. Und das ist den beiden auch einfach gnadenlos zuzutrauen. dass sie sich,
klar,
es ist ihnen genauso zuzutrauen, dass sie sich nach dem zweiten Lied auf die Fresse hauen und das Konzert beendet ist und dann ist das Geld auch weg.
Also ist dein Track der Woche irgendwas von Oasis oder Oasis
Gesamtwerk? Nee, eben nicht, weil ja, ich hatte eine sehr bunte Woche. Ne? Ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich manchmal DJ Bobo höre. Ich hatte dann so eine 90er Jahre Metal, so ein Metal-Tag. Ne? Da habe ich so, also geil, eigentlich mein Track der Woche sind eigentlich zwei, nämlich zum einen der True, also The Trooper von Iron Maiden. Das hat mir irgendwie so Amazon Music reingeworfen und da habe ich voll aufgedreht. Und kurz danach kam so im Shuffle-Modus Holy Diver von Dio. Und das sind so 80er, 90er Jahre British Wave of Heavy Metal oder wie das Ding damals hieß. Ah, richtig, ja, geiles Ding. Also das wäre mein Track der Woche.
Ja, geil. Das muss ich mir gleich mal anhören. Das kenne ich gar nicht.
Ja, tu das. Also, das ist, also man hört quasi die alten Zeiten aus der Box triefen.
Ja, das ist so ein bisschen analog zu meinem Track der Woche tatsächlich auch. Das ist nämlich auch so Oldschool Metal, so ich glaube 70er, 80er oder so. Und zwar, die Band heißt Triumph und das Lied heißt Fight the Good Fight. Und das ist so ein total schwülstiges Power-Metal-Lied, was ich aber irgendwie ganz geil finde. Und ich bin die Woche nochmal drauf gestoßen, weil es mir halt eben auch der Algorithmus nochmal reingespielt hat, so nach dem Motto, das haben sie vor einiger Zeit extrem häufig gehört. Ja. Und ich dachte, ja, geil, stimmt, ja, ist richtig gut.
Ja, ja, ich hab gerade mal schnell gecheckt. Also ich kenne das Lied nicht, werde ich mir mal anhören. Holy Diver ist tatsächlich auch der Albumname, ist von 1983. Also wirklich.
Ja, okay.
Ja. Und ich sehe gerade in der Titelliste, dass es da auch Lied 8, Rainbow in the Dark. Und wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, dann hat das einen ziemlich geilen Keyboard-Part.
Aber ja, das war bei Triumph nämlich auch so. Ich hatte irgendwie als Kind, hatte ich so eine Metal-Compilation. Hard and Heavy Times hieß die. Da war so Hard-Rock, Rock'n'Roll und Metal drauf. Das war so eines der ersten Musikalben oder Compilations, die ich besessen habe. Hm. Und da war das Lied halt irgendwie drauf und das hat mich damals dann total geflasht. Das hatte irgendwie so ein, keine Ahnung, das Gesamtkonzept war einfach geil. So der, ja, der, ja, das hat so, das ist einfach so Power ausgestrahlt. Das war musikalisch ganz gut im Gegensatz zu vielen anderen Dingen auf dieser Compilation. Wobei da waren auch richtige Schätze bei. Also Venom, Black Metal. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Venom kennst.
Ja.
Die ja, das ist ja musikalisch auch sehr, sehr fragwürdig, aber die haben ja mit ihrem Namen, mit diesem Albumnamen Black Metal tatsächlich das Genre Black Metal quasi, ja, losgetreten. Ne? Und das ist also allein dafür schon natürlich super, super einflussreich, da dieses eine Album. Hm. Auch englische Band übrigens.
Wenn man Kind der 80er ist und im Sauerland aufgewachsen ist, dann wirst du eigentlich komplett durch die Dorfgemeinschaft, durch Metal sozialisiert. Also Grüße gehen raus an meinen Bruder. Danke Mario, du hast
mich angezogen. Als Kind der 80er, 90er war das ziemlich grauenhaft, weil mein Freundeskreis im Dorf, also ich war eher so als Jugendlicher eher so ein Techno-Kid. So. Hm. Ich habe, wie gesagt, diesen ganzen Kram gehört, so Thunderdome und irgendwie ein Rave-Kram und so. Aber wenn dann irgendwie so Partys war mit meinen Kumpels, man hat zusammen gesessen, ein paar Bierchen getrunken und Pizza gegessen oder so, dann liefen halt immer die bösen Onkels und das war grauenhaft.
Ja.
Bis dann die Jungs irgendwann anfingen, alle Metallica zu hören, da konnte ich dann mich drauf einlassen. Dann hat so meine Liebe auch zu der Mucke irgendwie angefangen. Aber so diese bösen Onkelszeiten, das war schlimm.
Ja, das ist, also ne, ich sag das ganz ehrlich, ich hatte auch mal so eine Onkelszeit. Ne? Ich glaube, wo ich die geil fand, aber was mich da halt immer genervt hat, ist halt immer so diese nie abgelegte Loser-Mentalität. Ne? So immer auf der Seite des Verlierers zu stehen und so weiter, wo ich immer denke, so... Also so aus einer heutigen Perspektive würde ich sagen, so Alter, dann änder was, weißt du, dann hör auf zu jammern, dann tu was. Ja, aber wahrscheinlich verscherzen wir es uns gerade mit ganz vielen Leuten.
Du hast es dir gerade verscherzt, ich habe nur gesagt, dass ich die musikalisch nicht mochte. Nee,
ja.
Nee, aber das ist so ein, also so dieses Mentalitätsding, das wäre jetzt zu viel abschweifen, aber ich habe was Ähnliches neulich auch irgendwie gedacht, in anderem Kontext, aber das würde jetzt viel, viel zu weit führen. Vielleicht passt das irgendwann nochmal.
Vielleicht, zu, so vielleicht Thema, zu einem Stockbrot und einem Dosenbier.
Zu einem Thema Stockbrot auf jeden Fall. ja.
Das hat eigentlich. Ich hatte kurz überlegt, ob wir heute ein kleines Spiel spielen, wir beide. Also ich fange einen Satz an und du musst ihn vollenden. Und ich habe
gedacht. Das hört sich geil an.
Ja, soll ich gucken, ob wir das spontan hinkriegen?
Das ja, bitte, warum nicht? Also,
das bedarf einer ganz kurzen Vorbereitung.
Vielleicht erzählst du mir in der Zeit kurz noch, was du für ein Like oder Dislike hast.
Ja, das sind auch alles sehr ausschweifende Dinge.
Boah, das wird eine lange Folge. So viel Kapazität haben wir gar nicht mehr diesen Monat.
Du musst halt mal Geld ausgeben, du alter Geizhals.
Mach ich dauernd. Also, okay, das mal okay, kurz zur Information. Egal, hau rein.
Bist du bereit?
Erzähl.
Okay. Iced Matcha Latte.
Hipster-Alarm. Ich meine, es ist lecker, aber es ist so...
Okay, falsch. Auf und ab, wir laufen im Takt.
Keine Ahnung.
Du willst ein Buddy, dann musst du...
Alter, was ist da los mit dir? Was
musst du dafür okay, sagen? Letzte Chance für
das
dich. Letzte
das sind Liedtexte, das sind ja offensichtlich Liedtexte.
Geh ins Jimmy, werde... Okay. Ihr habt gerade mitbekommen, dass Fabian überhaupt keine Ahnung hat, was der Sommerhit 2024 ist. Shireen David, Bauchbeine, Po. Ja. Hast du schon mal gehört? Nee, ne?
Nee. Also, habe ich irgendwie noch nicht. Ist an mir vorbei gegangen, tatsächlich.
Okay, Mantel des Schweigens drüber. Wir müssen weitermachen, sonst wird das hier alles zu lang.
Mantel des
Schweigens. Ich dachte, ich kann dich damit so ein bisschen aus der Reserve locken. Ne? Ist so der Sommerhit des Jahres, offensichtlich.
Ja, aber das ist dann schon wieder zu Mainstream für mich, das weißt du doch.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich dir jetzt empfehlen soll, dir das erstmal anhörst oder nicht.
Ja, mach nee, mal. Machst du nicht, danke.
Doch, du musst ein bisschen up-to-date bleiben, mach mal. Dislikes, ganz einfache Kiste. Ich bin extrem traurig, und das meine ich ganz ernst, dass ich morgen nicht in Burbach dabei sein kann. Mein hochgeschätzter Onkel Ulrich wird 70, der feiert im Hochsauerland, und das ist so ein Event, was ich mir nicht entgehen lassen darf. Und das macht mich tatsächlich traurig, und deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen Podcast-Abend, allen Gästen, die da sind, eine geile Zeit. Das wird mir ein bisschen wehtun, wenn ich dann über Instagram mitbekomme, so, ne, also wahrscheinlich, ne, es wird ein cooler Abend werden und alle werden wahrscheinlich sagen, so, boah, geil, super, toll. Und dann wird mir das ein bisschen schmerzen. Das like ich nicht.
Also was dir den Schmerz vielleicht ein bisschen nimmt, also erstmal Ulrich ist safe ein geiler Typ, ich würde auch gerne ein Bier mit ihm trinken, aber was dir den Schmerz vielleicht ein bisschen mindert, ist Folgendes. Die Haustechnik vom Heimhoftheater, wo wir auftreten, hat uns angeboten, dass die den Ton einfach komplett mitschneiden können. Wir haben unser Bühnendebüt ja nicht mitgeschnitten, und wir haben eigentlich auch überlegt, das bei keinem Auftritt zu machen, weil wir dachten, es ist irgendwie, das soll so ein Goodie sein für die Leute, die die Fahrt auf sich nehmen und da sind, dass das exklusiv für die ist. Ja? Aber wir schwanken momentan so ein bisschen und wir denken, wenn wir die Aufnahme schon einfach mitnehmen können und die uns gegeben wird, dann laden wir die natürlich auch hoch. Ne? So. Also es wird von diesem Auftritt höchstwahrscheinlich einen Mitschnitt geben.
Ich habe mal stellvertretend applaudiert für alle anderen. Ja, das finde ich geil. Ich hätte es genauso gemacht. Weil ganz ehrlich, wenn das angeboten wird, was willst du sagen? Also ich meine, ich glaube, die Gefahr, dass in der Zuhörerschaft jemand sagt so, ich wohne im Siegerland, ich kaufe mir da jetzt aber kein Ticket, weil es gibt ja nachher eine Aufnahme und dann kann ich das Ganze kostenlos hören oder so. Auf die
Idee das Ding ist ja einfach, es ist ja wirklich auch schwierig. Wir haben uns da auch, wir sind uns da auch immer noch nicht sicher, wie wir vorgehen. Ne? Das Ding ist ja, es schreiben auch immer wieder Leute, dass die halt weit weg wohnen und das einfach nicht leisten können. Und dann denkt man natürlich schon so, ja scheiße, eigentlich will man das für die ja auch zugänglich machen. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es muss schon irgendeine Art Anreiz oder Belohnung in Anführungsstrichen geben für die Leute, die dann da sind. Ne?
Ja, aber also, die haben ihre Belohnung. Das ist ein geiler Abend mit euch beiden. Also ich meine, damals in der Krombacher, das Bühnendebüt, das war doch für, also ich würde jetzt mal behaupten, dass da keiner nach Hause gegangen ist und gesagt hat, boah, war das ein Scheißabend. Ne? Und Fabian und Daniel sind voll die Spacken.
Das sah nicht so aus, aber also du wärst der Meinung so, dass einfach die Atmo an sich quasi die Belohnung ist und dass man die Tonspuren dann trotzdem raushauen sollte.
Ja, klar.
Lass ich mal so einfließen in unsere Konversation. Aber wie gesagt, wir sind uns da noch nicht so hundertprozentig sicher. Wir schwanken da noch. Aber weil, wie gesagt, ne, du willst ja, man will es halt möglichst richtig machen, ne? Egal. Was ist dein Like?
Holzklodeckel.
Okay, das war unerwartet.
Ja, ja, das habe ich heute so gedacht. Also, ich hab mir letztens einen Holzklodeckel gekauft und ich merke jedes Mal, dass mir das sehr gut gefällt.
Ja, okay, das ist... Ich habe keinen Holzklodeckel, nein, ich hatte mal einen Holzklodeckel. Ich habe aber da gar keinen großen Unterschied festgestellt, glaube ich. Ich hatte einen Holzklodeckel in dieser Wohnung, in der WG, in der ich nach der WG mit Daniel gewohnt habe. Da hast du mich, glaube ich, auch mal besucht, da wo wir das Fitnessstudio integriert hatten.
Der Ton alle da, ja, ja.
Aber ich weiß nicht, also dieser Holzklodeckel, der ist bei mir nicht so in Erinnerung geblieben, aber das Klo an sich... Da gab's,
war das nicht so ein unfassbar langes Klo? War das nicht so
fast wie so ein Flur? Riesengroß.
Das war
riesengroß. Ja. Da war ein riesiges Waschbecken und der Spiegel, der war irgendwie so 2x3 Meter groß. Ja. Das war einfach eine Spiegelwand. Ja.
Also ich kann mich da tatsächlich nicht mal an den Klodeckel erinnern, aber ich weiß, dass dieser Raum unfassbar groß war. Ich glaube, der war auch, der wirkte auch deshalb so groß, weil er einfach leer war. Ich glaube, da war nicht viel drin.
Ja, da war halt dieses riesige, riesige Waschbecken, da gab es eine Wanne, da gab es eine Dusche, auch eine relativ große, ein Klo und eine Waschmaschine, also da war schon, aber der war halt riesig.
Und Flexzeitschriften.
Ja.
Die lagen da auch, ja.
Das einzig größere Klo war in unserer zweiten WG, das war so ein altes Industriegebäude, da gab es auch noch eine Nintendo 64 auf der Toilette, aber, also wenn man es mal länger gebraucht hätte. Aber dieses Riesenklo, das du kennst, da gibt es eine Geschichte, die einfach unfassbar witzig war. Da bin ich relativ frisch eingezogen. Ich war dann bei meiner Mutter den Abend, habe da zu Abend gegessen und hatte mein Handy so in der Jacke, irgendwie so nicht bei mir. Dann haben wir noch so ferngesehen und ich gucke, ob ich irgendwelche Nachrichten bekommen habe. Und dann schrieb mein Mitbewohner aus dieser Wohnung: Ich habe eine Frage und vielleicht hast du eine zufriedenstellende Antwort darauf. Warum kackst du neben das Klo? Und ich dachte so, hä? Was will der von mir? Und dann habe ich halt nur geschrieben so, ich bin in einer halben Stunde zu Hause, dann kannst du mir erklären, was du meinst mit dieser SMS. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann lag da neben dem Klo so ein kleiner Kackeküttel, der ganz offensichtlich von einem Tier stammte. Ja, also es war nicht, also auf den ersten Blick ersichtlich, dass das kein Menschenscheiß war, ja. Und dann haben wir einen befreundeten Jäger geholt und der hat dann bestätigt, dass das Marder-Scheiße war. Da ist dann einfach ein Marder bei uns ins Klo eingestiegen, hat neben das Klo gekackt und ist dann wieder abgehauen.
Das ist frech.
Aber er dachte, das könnte ich gewesen sein. Ja.
Aber witzig, dass er dir auch mit deinen zärtlichen Ausmaßen oder zierlichen Ausmaßen, die du so hast, so einen kleinen Küttel zutraut.
Ja, so einen kleinen haarigen Fellküttel, so genau, ja. So sieht das aus, wenn ich aufs Klo gehe. Danke sehr.
Das wollte bis gerade keiner wissen. Ja, ansonsten hatte ich heute einfach auch nur wieder, ich hasse hier einkaufen, habe ich ja schon mal erzählt. Ich mache es ganz, ganz kurz. Ich war in der Selbstzahlerkasse, weil, ich habe ja schon mal erzählt, Selbstzahlerkassen total geil. Und dann habe ich diese, Entschuldigung, fucking Salatgurke nicht gefunden, weil man die natürlich nicht scannen kann, weil die scheiß Natur da keinen Barcode drauf gemacht hat. Und ich hab es nicht gefunden, ja. Und offensichtlich wirkte ich etwas ratlos, denn dann kam dann so eine Rewe-Mitarbeiterin. Fragte, ob ich zurechtkomme. So, und ich habe dann geantwortet, so, ja, alles klar, ich habe es jetzt gefunden. So, was mich aber abgefuckt hat, ist, dass ich mich in dem Moment so erschrocken habe, dass die mich angesprochen hat. Ich hab das nicht kommen sehen. Und kennst du das, wenn du überrascht wirst, plötzlich deine Stimme komplett...
ja, ist okay, ich hab's gefunden.
Ohne Scheiß, wirklich. Ich hab es gesprochen, ich hab's im gleichen Moment gehört und hab gedacht, Alter, was... Stimmt mit dir nicht. Ja, also ja. Die ist so overpitched oder so. Ich weiß nicht, wie man das so nennt.
Ja,
das
ja.
War wirklich so. Ja, und das muss wirklich schlimm geklungen haben, weil die Frau neben mir an der Selbstzahlerkasse hat drüber geguckt. Weißt du, und da war der Tag eigentlich schon wieder für mich komplett gelaufen, weil ich hasse Einkaufen wirklich komplett. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde als Einkaufen. Und dann hatte ich noch dieses entwürdigende Erlebnis.
Ja,
falls die Dame neben mir diesen Podcast hört, ich spreche nicht immer so.
Nein. Ich klinge normalerweise ganz anders.
Ach ja.
Ja.
Tja.
Nee, das ja. Ach Gott, ja, das kann passieren. Das hat die wahrscheinlich jetzt schon vergessen, die gute Frau.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich.
Ja. So, mein lieber Fabian, machen wir einen Deckel drauf. Ah, nee, nee, hier, pass auf, du hast noch gar nicht erzählt, so richtig, was du
Ich
likest und
habe
dislikest.
Nichts mitgebracht, weil das ist ja so ein sehr, sehr podcastiges Wochenende, habe ich ja dir eben schon erzählt. Heute haben wir jetzt diese Aufnahme. Morgen ist der Live-Auftritt, wo ich mich darauf vorbereitet habe. Und am Sonntag, also einen Abend nach dem Live-Auftritt, nehme ich eine Vertretungsfolge mit Laura auf, die ja auch schon zu Gast war. Und zwischen all diesen Dingen werde ich dann noch diese Folge schneiden. Das war mir genug Auslastung, als dann noch Likes und Dislikes zu überlegen.
Ja, das ist verständlich.
Ich hab vielleicht ein Like, aber das ist jetzt, das ist so eine billige Verknüpfung. Es gibt ja diese Amazon-Wishliste, die wir haben, wo Leute manchmal Sachen kaufen. Und da kam diese Woche tatsächlich, hat mir jemand, ich hatte da seit langer Zeit Schlappen auf meiner Wishlist, also so Hausschuhschlappen. Ne? Und irgendeine Person, eine großartige Person, hat mir diese Schlappen gekauft.
Großartig.
Und ja, und die sind, also diese Schlappen, das sind die gemütlichsten Hausschuhe, die ich in meinem ganzen Leben getragen habe. Ich habe die jetzt gerade an und es ist, als ob meine Füße in Wolken stecken würden. Ich konnte beim Auswählen und beim auf die Wishliste setzen nicht ahnen, wie geil die sind. Ich wollte einfach nur Hausschuhe haben, ja. Und ich habe jetzt einfach verdammte Rolls-Royce an meinen Füßen gefühlt, ja. Es ist wirklich unfassbar, wirklich geil. Also ich
Ich
kann jedem nur
möchte die
empfehlen,
gleich sehen.
die haben so ein bisschen so Rentnerschlappen-Style. Das ist sowas, wo man sich vorstellen kann, dass der Opa, wenn man ihm nicht früh genug das Bier aus dem Keller holt, ihn so auszieht und hinterher wirft. Aber die sind einfach unglaublich bequem, wirklich. Also, ja.
Ja, sowas ist Gold wert. Das sind so die kleinen Dinge, weißt du, das sind die Schlappen, es ist der Holzklodeckel. Die machen das Leben einfach lebenswert.
Und da sind wir noch kurz bei der Kleiderfrage für morgen. Und zwar frage ich mich seit Tagen, was ziehe ich morgen Abend an? Das ist ja nicht so leicht. Das ist wie so ein
Hose.
erstes Date. Ja, weiß ich noch nicht. Das ist ja wie so ein erstes Date. Da weiß man nicht, kommt man mit Hose, kommt man ohne. Ne? So, wie macht man den besten Eindruck? Ich überlege tatsächlich, also natürlich ist die erste Überlegung so ganz normale Klamotten, so wie auch in der Krombacher Brauerei. Aber heute hatte ich so den, ich habe heute so nach dem Nachtdienst, da saß ich so mit meinem ersten Kaffee auf der Arbeit und da hatte ich so den Geistesblitz und dachte, dieser Podcast, der lebt so von dieser Wohlfühlatmosphäre, von diesem WG-Feeling.
Okay, ich weiß
Warum
genau, was du
eigentlich
anziehen
nicht?
möchtest.
Warum nicht Schlappen und Bademantel? Jetzt sag mir bitte, dass das einfach nur der Schlafentzug des Nachtdienstes war, dass ich das für eine gute Idee hielt oder.
Das ist natürlich keine gute Idee, aber hast du den Leopardenmantel noch?
Leider nicht.
Ach, okay, musst mir bei Zeit mal erzählen, wo der geblieben ist. Der war legendär.
Der war legendär, ja.
Also den hätte ich dir auf jeden Fall empfohlen. Aber ich kenne deinen Bademantel nicht, ne? Ich kenne auch die Schlappen nicht, ich habe sie ja noch nicht gesehen.
Den Leopardenmantel hätte ich mir selber auch empfohlen, ja.
Der
Bademantel ist so Anthrazit, der Bademantel ist so anthrazitgrau, flauschig, das ist so
es,
langweilig.
es soll morgen warm werden, auch im Siegerland.
Okay, also dann doch T-Shirts und Shorts, ja.
Kurze Hose, das gelbe Blutrausch-Podcast-T-Shirt.
Das habe ich ja nicht mehr, das habe ich ja verschenkt nach dem ersten
Ach
Auftritt.
ja, richtig, ja.
Ja.
Ja. Ja, dann,
Aber, naja.
wie Gott dich schuf.
Feinripp Unterhemd.
Gut, dass es nur eine Audioaufnahme wird. Kein Video.
Ja,
Ja.
denkst du jetzt noch? Ja.
Ja.
Naja, es trifft jetzt hier nur noch in den Unsinn ab. Wir sollten jetzt hier wirklich schnell ein Ende finden.
So ist es. Ich muss mal ganz letzte Worte von mir. Ich freue mich sehr auf die Folge mit Laura, die ihr Sonntag aufnehmt. Da habe ich richtig Bock drauf.
Da habe ich auch richtig Bock drauf, denn Laura stellt den Fall vor. Also eigentlich, das war gar nicht vorgesehen, aber sie fragte dann, ey, wenn ich Daniel vertrete, darf ich dann den Fall vorstellen? Ich sage, klar, darfst du das. Und die hat da offensichtlich einen total spannenden Fall gefunden und meinte gestern nur, sie ist irgendwie beim Tatort vorbeigefahren, um sich ein Bild zu machen und ist irgendwie so voll im Rabbit Hole gerade unterwegs. Und
Ja, kenne
ja,
ich.
ich habe richtig Bock, ja.
Ja.
Ja. Und analog zum ersten Mal mit dir, damals weiß ich halt, dass sie es einfach richtig gut machen wird. Das ist
Auf
einfach sehr
jeden Fall.
beruhigend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das wird sie so machen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich arbeite auch an einem weiteren Fall, aber der ist noch nicht so ganz fertig.
Ja, melde dich einfach, wenn du da so weit bist und dann
Das Opfer
schieben wir
lebt
dich
noch, nein,
dazwischen.
Spaß.
Das, Ja, dann Steffen, vielen Dank fürs Einspringen.
Gerne.
Jederzeit gerne. Viel Spaß morgen beim Geburtstag beim Opa. Grüß den mal
Onkel.
von mir.
Ja, der,
Trink
der,
einen für
der,
mich mit, der
der
Onkel.
Opa liegt schon seit vielen Jahren unter der Erde. Aber der Onkel ist es.
Scheiße.
Ja, völlig, völlig egal. Das wird ein cooler Tag. Ich freue mich auch so. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Klar.
Yes.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.